ZDF-Fernsehrat hat am Vormittag in Mainz Norbert Himmler als Intendanten wiedergewählt. Himmler erhielt im ersten Wahlgang 48 von 53 Stimmen. Es gab 2 Enthaltungen und 3 Nein-Stimmen. Der 55-Jährige war einziger Kandidat. Er steht seit 4 Jahren an der Spitze des Senders.
Das Zweite Deutsche Fernsehen am 13. März 2026 in der Mittagsausgabe von Heute Express mit Fernsehbildern aus dem Sitzungssaal des ZDF-Fernsehrates auf dem Mainzer Lerchenberg. Das wird heute das Hauptthema sein. Und damit herzlich willkommen zur Episode 10 der Medienhölle, Philipp.
Ja, auch nochmal von mir herzlich willkommen, mein Lieber. Sag mal, du hast ja richtig, richtig weite Wege für unsere Zuschauer und vor allem Hörer auf dich genommen. Also eine kleine Weltreise, eigentlich ein Abenteuertrip mit der Deutschen Bahn, wo du relativ gut durchgekommen bist. Erfreulicherweise, muss man ja mal so sagen, ne?
Ja, der Lerchenberg, das ist eigentlich eine strategisch günstige Lage für ein Fernsehzentrum, weil ehe man da oben ist, kann man sich möglicherweise im Krisenfall verschanzen. Nein, aber im Ernst.
Haben die so eine Zugbrücke auch? So mit
Nee. Aber man hatte schon das Gefühl, wenn man da als normaler Mensch hinkommt, und ich wurde erstmal als normaler Mensch da reingelassen, dass man mehrere Sicherheitsschleusen da durchlaufen muss. Nicht ganz so dramatisch, wie ich das jetzt gerade erklärt habe, aber ich konnte hin und wieder keinen Gang ohne Security machen. Man hatte Angst, dass ich mich da verlaufen könnte.
Ja.
Aber das Wichtigste war, dass ich dabei sein konnte. Es gibt ja seit einigen Jahren schon, dass das ZDF öffentlich tagt, also nicht nur mit Livestream öffentlich tagt, sondern dass man da auch als normaler Mensch hochfahren kann. Und da gibt es einen kleinen abgegrenzten Bereich mit so einem roten Bändel und dann 2 Reihen. Ich schätze mal so, da passen so 25 Leute hin. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber es war sehr überschaubar. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass man da auch nicht mehr erwartet hat, weil, wie gesagt, das ist ja ein beschwerlicher Weg dahin. Man ist zwar gut angebunden an Mainz und dem öffentlichen Nahverkehr, auch durch eine Straßenbahn und Bus, aber letzten Endes ist das ja, um überhaupt nach Mainz zu kommen, wie du schon sagtest, ein Abenteuer. Die Hauptnachrichtensendung heute hat das ja auch nochmal für den Hauptbahnhof deutlich gemacht mit den gesperrten Rolltreppen. Ja. Also so ein kleiner Hindernisparcours, um überhaupt seine Neugier befriedigen zu können. Und dann gibt es ja natürlich diesen Livestream und da sieht man ehrlicherweise mehr, als wenn man da im Saal sitzt. Ganz seltsam.
Also wenn du das nächste Mal dahin fahren solltest oder wenn du jemals noch einmal dahin fahren solltest, ich wage es zu bezweifeln, dann gebe ich dir von mir so ein Fernglas mit, weil deiner Erzählung nach hast du ja relativ weit ab vom Schuss da leider gesessen.
Nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich so weit weg war ich gar nicht, vielleicht so 10 Meter von den Leuten. Das Problem ist, dass man auf derselben Augenhöhe sitzt quasi wie dieses Gremium, was so in sich verschachtelt 60 Leute unterbringen muss im ZDF-Fernsehkonferenzzentrum. Und das ist, also man sieht zum Beispiel nicht, wer im hinteren Bereich redet. Man hört das nur. Und wenn man nicht den Livestream vor Augen gehabt hätte, dann hätte man auch nicht gesehen, wer da redet. Also Mann, Frau, ja, ne? Und die Namen huschen sehr schnell, wenn die Fernsehratsvorsitzende das ankündigt, dann an einem vorbei, weil sie auch 2, 3 Namen manchmal nennt und dann sprechen die Leute hintereinander. So hat man wenigstens noch das Bild, wenn auch zeitversetzt durch den Livestream. Das geht ja erstmal einmal um die Welt und dann erst in den Laptop hinein. Also es war für mich jetzt nicht ungewöhnlich, weil das beim RBB ähnlich ist, bloß da kenne ich die Leute ja mittlerweile alle auswendig. Hier war es neu, weil, wie gesagt, also die Zuschauer haben eigentlich nichts davon, wenn sie da oben sitzen.
Ja, du hattest keine 6 Stunden Bahnfahrt im Rücken. Ne? Das, beim RBB ist es 1 Stunde, ist auch schon zu viel, ja, wenn man dahin muss, du Armer.
Ich brauche kein Mitleid. Das ist, wenn man so will, so etwas wie zusätzliche Erfahrungswelt eines Reporters. Journalismus ist ja auch vor Ort recherchieren, um zu sehen, ob sich das, was per Internetstream verbreitet, auch dem entspricht, was man in Augenschein nehmen kann, wenn man den sogenannten 360-Grad-Blick hat. Und da habe ich schon doch einige andere Informationen mitbekommen, als wenn man nur zu Hause oder wo auch immer am Laptop gesessen hätte oder hat. Das war mit so kleinen Gesprächen am Rande und den ja, Beobachtungen zwischen Meinzelmännchen.
Guten Abend.
Und
guten Abend.
den Buffet für die Gremienbrötchen doch sehr interessant gewesen. Und aber ich will nur sagen, also das ist natürlich wie immer heute eine Ausgabe.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die ZDF-Intendantenwahl von Norbert Himmler, dem Amtsinhaber, war nur ein Tagesordnungspunkt in der Geschichte. Vielleicht, Philipp, steigen wir mal mit dem Punkt ein, der auch ganz zuvorderst in der Fernsehratssitzung behandelt wurde, nämlich die Aufklärung über diesen Fake- und Falschbildfall im Heute-Journal am 15. Februar 2026.
Ja, also ich sage erstmal an vorderster Stelle, mein schlechtes Gewissen ist hier sehr präsent, denn ich habe auf dem Bett gelegen, den Laptop angehabt und mir die Sonne auf meinen Astralkörper scheinen lassen. Allerdings dafür dann doch sehr aufmerksam diesen Livestream verfolgt. Und ich muss sagen, das ging schon relativ heiß her um diese, ja, um diesen Skandal, kann man ja schon sagen, um diesen ja, KI-Missbrauch. Ich war auch ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, von der Äußerung oder der einen oder anderen Äußerung der Vorsitzenden vom Deutschen Journalistenverband, die das irgendwie relativieren wollte. Wie schön auch mit Zwischentönen da gearbeitet wurde. Also man muss schon sehr aufmerksam zuhören, um zu begreifen, dass es den Leuten doch schon sehr ernst war in diesem Fall. Wie hast du das gesehen, so live vor Ort?
Nun müssen wir erstmal sagen, dass wir leider in diesem Podcast weder Bilder noch Töne verwenden dürfen. Das ist etwas, was je nach Rundfunk- oder Fernsehrat unterschiedlich gehandhabt wird. Vielleicht können sich die einen oder anderen erinnern, dass ich, als ich noch bei Radio 1 war und das Medienmagazin machte, eine Genehmigung hatte vom Rundfunkrat, also in dem Fall nicht Bilder, aber Töne verwenden zu können. Aber es war auch gestattet, während der Sitzung zu fotografieren oder zu filmen, was auch gemacht wurde. Man musste sich nur anmelden. Zum Beispiel war auch mal ein Team von ZAPF vom Norddeutschen Rundfunk beim RBB-Rundfunkrat. Die durften dann drehen und so weiter. Diesmal war wieder ein Team von ZAPF dabei. Die durften nicht drehen. Und auch ich durfte keine Videoaufnahmen machen oder Tonaufnahmen. Selbst das ZDF, das haben wir ja am Anfang gemerkt, hatte nur so einen Schwenk und so also kleine Schnittbilder. Und vom Ton her war auch nichts zu hören. Ich verstehe das ehrlicherweise nicht, dass man sich als ZDF-Fernsehrat hier so in einer Teilöffentlichkeit bewegt, weil mitschreiben durfte ich. Vielleicht durfte ich sogar auch mitzeichnen. Das habe ich jetzt nicht gefragt, weil mein zeichnerisches Talent da auch keinem geholfen hätte, wenn ich so wie so ein Gerichtszeichner so einzelne Protagonisten gemalt hätte. Ich verstehe nicht, wieso man sich gerade bei so einer wichtigen thematischen Behandlung, nämlich wie mit dem Heute-Journal vom 15. Februar, etwas verderben kann, wenn man quasi dem ZDF in der Geschäftsführung zwar Gelegenheit gibt, Stellung zu nehmen, den Stand der Dinge darlegen zu lassen, aber wir als Berichterstatter nicht die Gelegenheit haben, diese Töne zu verwenden, sondern nur derjenige, der live am Laptop saß, am Computer saß und den Stream gesehen hat, ist eigentlich angeschlossen worden. Also die Teilöffentlichkeit, die man damit hergestellt hat, fand ich, ich sage es nochmal so deutlich, kontraproduktiv. Und vielleicht sollte man sich im ZDF-Fernsehrat auch dieser Situation bewusst sein. Ich habe dann, da kommen wir später noch dazu, drei Fernsehratsmitglieder befragen können. Und einer zumindest wusste gar nicht, dass es diese Beschränkung gibt. Also selbst innerhalb des Gremiums scheint das nicht allen klar zu sein, was man sich da vergibt.
An einer für sich finde ich diese Perspektive der Fernsehratsmitglieder auch sehr interessant, weil es ist, auch wenn es teilweise Politiker sind und so weiter und so fort, dennoch erstmal bürgerliche Menschen, die ja nicht aus dem Medienbetrieb so oft kommen und durch ihre Fragen ja vielen Menschen da draußen, vielen Beitragszahlern aus der Seele sprechen. Und dann, wenn jetzt also eben halt Leute aus dem ZDF sich dazu verhalten müssen, sich erklären müssen, das hätte auch vieles von spekulativer Berichterstattung in alternativen Medien meines Erachtens ja so ein bisschen nivelliert, ein bisschen vielleicht auch anders dargestellt. Es hätte eine andere Gegenöffentlichkeit dazu gegeben. Also eine Anregung sozusagen von uns, da könnte man in Zukunft für mehr Transparenz sorgen. Vielleicht ist das auch wirklich jetzt im Zuge dieser neuen Medienordnung mit neuen und Alternativen und den alten Medien auch geboten, das herzustellen, diese Transparenz.
Das war auch vorher schon geboten, wenn man bedenkt, dass der OAB bereits Ende der 90er Jahre anfing, mit den Livestreams seiner Gremiensitzung, ich sag mal, so etwas wie Vorreiter war. Und das sind jetzt 25, 26 Jahre her. Und dass man da immer noch nicht begreift, dass für ein Medium wie das ZDF, was den Vorsatz öffentlich-rechtlich trägt, also auch öffentlich, dass es da nicht ausreicht, nur eine Zuschauerbank zu haben, quasi im Konferenzsaal und den Livestream, aber dann berichtenden Medien nicht zu gestatten, Bilder zu verwenden und Töne zu verwenden. Das war schon, also ich weiß nicht, vor 20 Jahren anachronistisch. Aber gut, das ist jetzt einmal in die Richtung des Fernsehrats jetzt adressiert von uns. Gehen wir doch mal tatsächlich vielleicht mit Standbildern, die das ZDF gesendet hat, die Positionen des ZDF durch.
Und noch eine Meldung in eigener Sache. Norbert Himmler ist mit großer Mehrheit als Intendant des ZDF wiedergewählt worden. Seine zweite Amtszeit beginnt im März 2027.
Also ich versuche mal zu referieren, was Norbert Himmler vor dem Fernsehrat sagte zu den Abläufen des Heute-Journal-Beitrages am 15. Februar 2026. Er schilderte dem Gremium nochmal die Abläufe, dass die New York-Korrespondentin zunächst für das ZDF-Mittagsmagazin am 13. Februar und später dann für das Heute-Journal über das Vorgehen der amerikanischen ICE-Behörde berichtet habe. Der zuerst im Mittagsmagazin also gesendete Beitrag sei aus Sicht des ZDF nicht zu beanstanden gewesen. Für das Heute-Journal dann zwei Tage später sei der Beitrag dann nochmal überarbeitet und angepasst worden. In genau dieser Fassung seien zwei Videoszenen aus dem Netz verwendet worden. Eine dieser Szenen habe aus einem anderen Kontext gestammt und habe nichts mit KI zu tun gehabt. Es seien ältere Bilder aus dem Jahr 2022 gewesen. Also das, was wir auch schon wissen. Die andere Szene sei hingegen KI-generiert gewesen. Dass die Korrespondentin damit KI-generiertes Material für den Beitrag im Heute-Journal verwendet habe, habe nicht den Richtlinien des ZDF entsprochen. Selbst mit Kennzeichnung wäre der Einsatz in diesem Fall unzulässig gewesen, da KI-Material in Nachrichtensendungen nur dann verwendet werden dürfe, wenn es selbst Thema des Beitrages sei, etwa um zu zeigen, was KI mittlerweile kann und wie Menschen auch dadurch getäuscht werden können. Ein Einsatz ohne journalistische Begründung oder Einordnung entspreche weder den Regeln noch den journalistischen Standards. Das, was für mich neu war, war die Bemerkung, dass die Schlussredaktion des Heute-Journals das problematische Material in der Abnahme nicht erkannt habe. Nach seiner Auffassung hätten die KI-Bildsequenzen auffallen müssen. Weiterhin habe es in der Aufarbeitung große Mängel gegeben, insbesondere am ersten Tag nach der Sendung. Es habe einfach zu lange gedauert, so das Zitat, bis die handwerklichen Fehler und ihre Tragweite erkannt worden seien. Daraus müsse das ZDF lernen und Konsequenzen ziehen. Am Dienstag, 17. Februar, habe das ZDF sehr entschieden und klar gehandelt. Der Fehler sei offensiv adressiert, korrigiert und an selber Stelle, nämlich im Heute-Journal, aufgearbeitet worden. Anne Gellinek habe klare Worte gefunden und sich beim Publikum entschuldigt. Außerdem habe der Redaktionsleiter in einem eigenen Beitrag erklärt, was passiert sei. Die interne Überprüfung der Entstehungsgeschichte des Beitrags habe in der ersten Woche ergeben, dass die Vorwürfe gegen Richtlinien und journalistische Standards so schwer wiegen, dass die New York-Korrespondentin Nicola Albrecht mit sofortiger Wirkung als Studioleiterin und damit aus ihrer Führungsfunktion abberufen worden sei. Dies sei ein harter, aber aus Sicht Himmlers sehr notwendiger Schritt gewertet worden. Darüber hinaus habe das ZDF fortlaufend informiert, sowohl die Öffentlichkeit über die eigenen Ausspielwege und über ZDF heute, als auch die Gremien, also Fernsehrat und Verwaltungsrat. Zudem wurde die Revision des ZDF beauftragt, den Vorgang zu prüfen. Nach Abschluss dieser gründlichen Prüfung solle das Justiziariat den Vorgang im üblichen Verfahren auch arbeitsrechtlich bewerten. Parallel dazu arbeite auch die Redaktion die Geschehnisse und Prozesse intern auf. Bettina Schausen hat dann ein 5-Punkte-Programm vorgestellt. Erstens, das Wissen um KI soll gestärkt werden. Vorgesehen ist ein 3-stufiges Schulungsprogramm, auf der untersten Stufe verpflichtend. Zudem müsse das Wissen um die Risiken von KI in der Programmerstellung erhöht werden, sodass in bestimmten Situationen, so wörtlich, Alarmlampen leuchten. Zweiter Punkt, Verifikation. Auch beim Wissen um die notwendige Verifikation soll es ein 3-stufiges Schulungsprogramm geben. Web-based Trainings, Intensivschulungen, insbesondere für Schlussredakteure und CVDs, sowie Expertenschulungen, um das Wissen über die Verifikation von Bildmaterial in jeder Redaktion zu erhöhen. Außerdem müsse die ständige mitlaufende Verifikation im Hintergrund noch besser in die Abläufe jeder Redaktion eingebaut werden. Dritter Punkt, Quellen, Quellentransparenz, Eigenmaterial. Ein wichtiger Punkt ist die Arbeit und der Umgang mit den Quellen. Die Benutzung von Quellen müsse schriftlich fixiert werden. Dafür brauche es auch neue Mittel, Checklisten und so weiter. Zitat, bei jedem gesendeten Frame müsse klar sein, woher kommt das Material und ist es gecheckt oder ist es nicht gecheckt. Zugleich rücke das Eigenmaterial in den Vordergrund, auch als Chance für eine Positivauswahl und für mehr Glaubwürdigkeit. Viertens, Abnahmeprozesse und Zuständigkeiten. Die Abnahmeprozesse müssen sehr intensiv nochmal angeschaut werden. Zwar gäbe es bereits Regeln und Workflows in jeder Redaktion, aber die Grundsätze der Zusammenarbeit seien nun noch einmal schriftlich zu fixieren. Dabei müsse klar sein, so Schausten, wer ist wirklich für was zuständig. Fünftens, Frühwarnsysteme und Fehlerkultur. Beides soll verbessert werden. Das bedeutet, nach einer Sendung dürfe man nicht einfach nach Hause gehen, sondern müsse das, was an Diskussionen oder Fehlerhinweisen im Netz passiert, besser scannen und auf mögliche Hinweise besser reagieren. Zugleich braucht es mehr Skepsis, ein engmaschiges Netz, eine Lernkultur, in der Fehler schnell zugegeben sowie konsequent aufgearbeitet und korrigiert werden. Soweit also das Wesentliche aus meinen Mitschriften aus der Fernsehratssitzung vom 13. März 2026. Sehr dominant in dieser ganzen Debatte war Steffen Kampeter. Wir hören ihn auch gleich nochmal im Interview, der zuerst Lobesworte aussprach, aber dann wiederum deutlich machte, so nach den Worten, da sehen Sie mal selbst, wie das ist, wenn man geleakt wird. Sie leben ja auch quasi von Leaks als ZDF. Und da muss man sich vielleicht mal so ein bisschen locker machen, habe ich ihn verstanden. Und ich fragte ihn kurz bevor er gegangen ist, noch ganz schnell zuerst nach seiner akustischen Visitenkarte und dann zu den Details aus der Fernsehratssitzung.
Mein Name ist Steffen Kampeter, ich bin der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und ordentliches Mitglied des Fernsehrats seit vielen Jahren.
Sind Sie denn jetzt, nachdem Norbert Himmler gesagt hat, also dass das ZDF offen ist und offen weiter umgehen wird mit der Fehleranalyse, vorgeschlagen hat, wie es weitergehen soll, zufrieden?
Ich glaube, Zufriedenheit ist die falsche Kategorie. Der Fernsehrat hat in den vergangenen Wochen bewiesen, dass Fehlentwicklung beim ZDF von uns offen angesprochen, kritisiert und angemahnt werden, dass man Prozesse optimiert und dort, wo Fehler entstehen, auch da offen dazu steht und sie beseitigt. Und das ist, aus Fehlern kann man vor allen Dingen lernen. In der Vergangenheit war die Bürokratie des ZDFs ein Stück weit selbstgerecht und auch immer noch gibt es eine starke Wagenburg-Mentalität. Wir sind mit Herrn Himmler jetzt in den vergangenen Jahren einen Weg gegangen und das Mandat heute zeigt, dass er diesen Weg gemeinsam mit der durch die kritische Begleitung des Fernsehrats im nächsten Jahr auch wird gehen müssen. Für mich ist wichtig, dass wir die Binnenpluralität des ZDF stärken. Es darf nicht nur eine gesellschaftliche Perspektive, sondern wie Himmler es auch gesagt hat, vielfältige Perspektiven sich im Programm wiederfinden und beispielsweise dürfen nicht nur die Themen dominieren, die den Journalistinnen und Journalisten wichtig sind, sondern die Menschen müssen sich wiederfinden. Auch an dieser Ankündigung werden wir auch Herrn Himmler messen.
Dann haben Sie noch gemahnt, nicht immer Kritik als Feind Geräusch zu verstehen. Sie haben eine andere Wortwahl benutzt, aber das Wort Feind doch in den Mund genommen. Sind Sie denn jetzt, nachdem das jetzt auch hier zur Sprache kam, einigermaßen wieder zufrieden?
Ich bin vorsichtig, dass diese Wagenburg-Mentalität, die ich beklagt habe, wurde, indem man die Kritiker kritisiert, weil sie nicht anständig seien, aber die Kritik dabei vergisst. Diese Wagenburg-Mentalität gibt es im Teilen nicht nur im ZDF, sondern in anderen Bereichen ja auch immer. Und deswegen muss man darauf achten. Hier im Fernsehrat sitzen Leute, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu weiteren Qualitätssprüngen helfen wollen. Wir wollen ihn nicht abschaffen. Mhm. Aber es gibt welche, die meinen, als Jubelperser des öffentlich-rechtlichen Rundfunks würde man mehr erreichen. Diese Auffassung teile ich nicht.
Soweit also Steffen Kampeter, einer der 60 Fernsehratsmitglieder. Hast du aus deiner, ich sag mal dann doch sehr bequemen Position mit sehr viel Kameraschnitten noch jemanden entdeckt, der für dich, ich sag mal, so ein bisschen dominiert hat?
Ja, das war ein Politiker von der CDU, Nathanael Liminski. Den fand ich sehr bemerkenswert, denn er hat mit so einer feinfühligen Besonnenheit, aber auch sehr starken Bestimmtheit immer auch an die Leute vom ZDF adressiert, was ihm wichtig ist. Und ich würde fast auch sagen, worauf er besteht. Ja, also das dann eben halt, wenn eine Dame vom Deutschen Journalistenverband sagt, ja, das kann man schon machen und man könnte das schon, und er hat gesagt, nein, das kann man definitiv nicht machen und das sollte man auch in Zukunft nicht machen, das sollte man auch nicht so verwässernd formulieren, das ist mit meinen Worten wiedergegeben, aber diese freundliche Bestimmtheit, die unausweichlich ist, die ist mir doch sehr in Erinnerung geblieben, muss ich sagen. Wie hast du das gesehen?
Naja, ich habe mich gleich versucht, an ihn zu heften, um das mal auf den Punkt von ihm bringen zu lassen. Und hier hören wir mal das Interview.
Mein Name ist Nathanael Liminski und ich bin Medienminister des Landes Nordrhein-Westfalen.
In dieser Funktion haben Sie auch aufmerksam gemacht, dass das ZDF beim Heute-Journal vom 15. Februar möglicherweise nicht nur KI-Regeln verletzt hat, sondern vielleicht auch journalistische Standards. Was war damals Ihr wichtigster Kritikpunkt?
Die Nutzung von KI-Bildern, die Dinge suggerieren, die so nicht stattgefunden haben, im wichtigsten Nachrichtenformat der großen Rundfunkanstalt ZDF, das ist ein gravierender Vorgang. Deshalb war mir wichtig, dass das nicht nur als handwerklicher kleiner Fehler behandelt wird, sondern auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit für die Dimension dieses Vorgangs. Und daher habe ich früh darauf aufmerksam gemacht. Wir haben in den Ausschüssen daran gearbeitet und wir haben heute auch im ZDF-Fernsehrat intensiv, offen, auch strittig darüber diskutiert, was das für Schlussfolgerungen jetzt braucht für die Redaktion im ZDF.
Herr Himmler, der Intendant, hat Augstein zitiert mit der Regel sagen, was ist. Hat Sie das letzten Endes überzeugt, dass das eben vielleicht doch kein Aktivismus war, was da über die Frequenzen des ZDF gelaufen ist?
Ich habe heute eine sehr problembewusste Geschäftsleitung des ZDF hier im Fernsehrat erlebt. Und Herr Himmler hat das als Gelegenheit genutzt, einige Dinge, die vielleicht selbstverständlich scheinen, noch einmal sehr klar auf den Punkt zu bringen. Darüber bin ich froh, das ist auch dringend notwendig, denn es geht bei diesem Vorgang um nicht weniger als die Glaubwürdigkeit von ZDF-Nachrichtenjournalismus. Und das ist ein hohes Gut. Und deshalb müssen wir schon den Verdacht, den Anschein einer eher aktivistischen als journalistischen Arbeit unbedingt vermeiden.
Hat Herr Himmler den Verdacht schon vorher ausräumen können oder wie erklärt sich, dass gerade der schwarze Freundeskreis ihn nochmal aufgestellt hat?
Herr Himmler hat sich bei diesem Vorgang relativ früh, relativ deutlich auch persönlich eingeschaltet. Das ist nicht bei jedem Vorgang der Fall und das hat mir gezeigt, dass man in der Führung des ZDF die Dimension dieses Problems, dieses Vorgangs erkannt hat. Das ist gut so, war aber auch dringend notwendig und hat am Ende dann, glaube ich, eher auch Rückenwind bedeutet für seine Kandidatur heute als ZDF-Intendant.
Wie bewerten Sie es als ZDF-Fernsehratsmitglied, dass kein Gegenkandidat, keine Gegenkandidatin aufgestellt wurde wie vor 5 Jahren?
Dass niemand anders als Herr Himmler kandidiert, kann man dem Kandidaten selber schlechterdings nicht zum Vorwurf machen.
Aber dem ZDF-Fernsehrat vielleicht?
Der ZDF-Fernsehrat ist offenkundig mit der Arbeit von Herrn Himmler so zufrieden, dass er ihn mit überwältigender Mehrheit gewählt hat.
Vielen Dank für das Gespräch. Ja, das kann man vielleicht schon kritisieren, dass der ZDF-Fernsehrat es sich da vielleicht nicht ganz so schwer gemacht hat, weitere Kandidatinnen oder Kandidaten in diesen Prozess mit einzubauen. Es gab 7 Bewerberinnen und Bewerber und nur eine hatte dann letzten Endes den Weg als Gegenkandidatin geschafft, hatte dann aber plötzlich und unerwartet wieder zurückgezogen. Und mit diesem Umstand konfrontierte ich die ZDF-Fernsehratsvorsitzende Gerda Hasselfeld in einem anschließenden Pressegespräch.
Jörg Wagner, freier Medienjournalist. Meine Frage geht an Frau Hasselfeld als Fernsehratsvorsitzende zunächst. Vor 5 Jahren hatte Herr Himmler noch eine Gegenkandidatin. Was ist dazwischen gekommen, dass Ihnen eine Gegenkandidatin verlustig gegangen ist? Können Sie das der Öffentlichkeit transparent machen, was da passiert ist? Weil es gibt Gerüchte, Verdächte. Vielleicht kann man das ausräumen an dieser Stelle.
Also ich kenne weder Gerüchte noch Verdächte dazu, sondern ich kenne nur den Brief, den die Journalistin, die sich auch zunächst beworben hat und dann vom Fernsehrat, von einem Mitglied des Fernsehrats auch empfohlen wurde, den Brief, den sie geschrieben hat, wo sie deutlich machte, dass sie von ihrer Bewerbung absieht. Und alles andere müssen Sie die Frau selber fragen, was ihre Beweggründe waren, dass sie dann davon abgesehen hat. Ich habe vorhin ja darauf hingewiesen, dass das Verfahren so ganz transparent ist. Wir haben alle, die sich beworben haben und die den Kriterien des Staatsvertrags entsprochen haben, an die Mitglieder des Fernsehrats geschickt, weil auch klar war, aufgrund der Wahlsatzung, dass der konkrete Vorschlag, der dann in der Sitzung zur Wahl steht, eben aus den Reihen des Fernsehrats noch einmal eine Unterstützung braucht. Und diese kam für diese Frau und dann hat sie nach 1-2 Tagen, nachdem wir sie kontaktiert hatten und ihr gesagt haben, dass sie hier nach Möglichkeit anwesend sein soll, hat sie dann zurückgezogen.
Und die anderen Bewerberinnen und Bewerber hatten keine Chance, weil ihr Kontrollgremium oder ihr Auswahlgremium oder ihre interne Durchsicht keinen geeigneten oder keine geeignete Gegenkandidatin gefunden hat?
Auch das war völlig transparent. Alle Kandidaten, die diese formalen Kriterien erfüllten, und es waren 7, wurden den Mitgliedern des Fernsehrats, und zwar allen, mit den entsprechenden Bewerbungsunterlagen zugeleitet. Und sie wurden nochmal auf die Notwendigkeit einer Unterstützung aus den Reihen des Fernsehrats hingewiesen. Aber dann kam nichts.
Wir hören auch noch gleich weitere Ausschnitte aus diesem Pressegespräch. Aber Philipp, wie wirkt das auf dich?
Naja, also ich würde ganz gerne nachvollziehen können, was es jetzt mit diesen 7 Bewerbern eigentlich auf sich hatte. Ich möchte wissen, was sind das denn für Kriterien eigentlich gewesen, die man da angelegt hat? Warum sind die Kandidaten eben halt auch nicht in die engere Auswahl gekommen? Und warum weiß man von diesen Menschen auch nichts? Also ich finde das komisch.
Kann ich dir eine Antwort geben, die ich immer gehört habe? Also jetzt nicht im ZDF, sondern bei anderen Fällen. Also der RBB hat ja auch sehr viele Bewerber gehabt bei der letzten Intendantenwahl. Und man hat dann ja 4 rausgepickt. Und die, die es nicht geschafft haben, sind dann quasi, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, nicht verbrannt worden. Also hätte man sie jetzt in die Öffentlichkeit gezerrt, dann hätte es ja geheißen, die haben es ja noch nicht mal geschafft in die engere Auswahl. Das sind ja Menschen, denen kann man ja gar nichts zutrauen. Und deswegen lässt man die anonym, um sie für mögliche andere Bewerbungen nicht von vornherein mit so einem Merkmal des gescheiterten Menschen auf die Öffentlichkeit loszulassen. Das finde ich okay. Was ich nicht gut finde in der Tat, das hast du ja gerade angesprochen, ist, dass man die Öffentlichkeit im Unklaren lässt, warum möglicherweise diese Bewerber nicht durchgelassen wurden. Also man hätte ja das anonymisieren können und sagen, ja, hier war jemand, der war wegen fehlender Managementerfahrung nicht geeignet oder die andere hatte sich im Bewerbungsgespräch als nicht geeignet für uns herausgestellt. Das wären ja so eine Sachen, die vielleicht ganz nützlich wären, um das nachvollziehen zu können. Da gebe ich dir recht.
Ja, also vielleicht möchte ich mich auch in 10 Jahren irgendwo als Intendant bewerben, ja. Dann möchte ich da draußen lernen, also hallo.
Ja. Ich lache deswegen nur, weil ich will ja nicht zu nahe treten, aber das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass du in die enge Auswahl kommst, weil da fehlt ja dann tatsächlich so die Macht über Budgets, ne? Das ist ja wichtig, wenn ein ZDF kriegt ja irgendwie so um die 2 Milliarden Euro von dem Kuchen ab. Und da musst du dann schon mal ein bisschen zeigen, dass du da mit Geld umgehen kannst. Und das hast du für deinen Bereich natürlich gemacht, aber das ist ja, ich unterstelle dir jetzt nichts, aber vielleicht doch überschaubar, ne?
Naja, also ich glaube, ein bisschen sparsamer als manch eine Intendantin oder manch eine Führungskraft, die 10 Millionen Euro für irgendeinen Blödsinn aus dem Fenster haut, was dann nach 2 Jahren nicht mehr zu gebrauchen ist. Also da wäre ich schon, also ich glaube, auch Schimpansen würden teilweise es besser machen. Aber ich bitte vielmals um Verzeihung für diese satirische Einlassung. Nein, das ist eine satirische Überhebung, ein performativer Akt. Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich nicht beherrscht. So, aber jetzt weiter in unser...
Seit wann siehst du mich denn?
Ich habe mich an unser sehr verehrtes, wortgewandtes Publikum gewandt. Also,
okay.
Bitte. Ja?
Ja. Nee, also ich will ja jetzt nichts ausschließen. Die Kriterien sind ja öffentlich. Kann man nachgucken, wenn man die Suchmaschine seiner Wahl benutzt. Gibt es tatsächlich Anforderungen an Intendantinnen oder Intendanten. Aber das ist ja jetzt vorbei. Also er ist ja jetzt gewählt worden für weitere 5 Jahre. 2021, am 2. Juli, mitten in der Pandemie, ist er ja gewählt worden, hat dann am 15. März 2022 sein Amt angetreten, hat also jetzt 4 Jahre rum, weiß also, in einem Jahr geht's weiter. Das war für manche in der, ich sag mal, Bubble, der Medienbubble, etwas gewöhnungsbedürftig. Ich las etwas von, dass er vorzeitig ins Amt gewählt wurde. Das ist Quatsch. Das ist nicht vorzeitig gewesen, sondern das ist so das Prozedere aktuell im ZDF-Fernsehrat. Es gibt dafür eine Ordnung, eine Wahlordnung, und der Wahltermin ist ordnungsgemäß rausgegeben worden. Damals war das so, dass bereits im Jahre 2002, ich glaube, darauf basiert auch dieses doch mit sehr langem Vorlauf wählende Dieter Stolte, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ist in den Ruhestand verabschiedet worden, und im Dezember 2001 waren Intendantenwahlen, also da haben sich Menschen beworben wie Dagmar Reim oder Helmut Reitze. Und dadurch, dass es im ZDF ein doch sehr starkes Quorum gibt, also man braucht 3/5 der Stimmen, und das ist schon ziemlich, also mehr als die Hälfte, ne? Und um das zu bekommen, muss man schon sehr argumentativ die Fernsehratsmitglieder überzeugen. Das ist damals irgendwie nicht gelungen. Und dann war man plötzlich an dem Punkt im März, muss man sich mal vorstellen, wo immer noch kein Nachfolger feststand. Und am 1. April, wenn ich mich nicht ganz daneben erinnere, endete der Arbeitsvertrag von Dieter Stolte. Aber es gelang dann tatsächlich im März dann Markus Schächter vorzuschlagen. Und der ist dann als ehemaliger Programmdirektor des ZDF dann als Kompromisskandidat durchgegangen und war mehr als nur ein Kompromiss. Ich glaube, er ist in großen Teilen auch der Medienbubble als sehr guter Intendant in Erinnerung. Das war ein sehr gehetzter und auch sehr peinlicher Prozess der Wahl. Also die Medienkritik war voll mit Häme, so ähnlich wie heute, oft bloß mit einem anderen Vorzeichen. Und daraus hatte man beim ZDF gelernt und dann doch mit der Intendantensuche eher angefangen. Also wie gesagt, Thomas Bellu 2021 hatte noch ein Jahr und Norbert Himmler ist damals gewählt worden. Damals gab es allerdings eine Gegenkandidatin, Tina Hassel aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und sie hatte eine sehr gute Bewerbungsrede gehalten, aber letzten Endes hatte ich das so herausgehört, war man für jemanden, der aus dem ZDF kam, der die Probleme des ZDF kannte. Himmler war ja auch Programmdirektor und davor war er ZDF-Neo-Chef. Also man glaubte mit ihm besser, das ZDF in die Zukunft führen zu können.
Ja, aber es ist schon.
Übrigens, im Podcast-Bonus können wir nochmal seine Rede in der Pressekonferenz anschließend nach der Wahl hören, was er sich damals vorgestellt hat, wie es die nächsten Jahre weitergehen soll, was er mit dem ZDF vorhat. Und vielleicht ist das ganz interessant für unsere User hier mal zu hören, was er damals dachte und was dann aus der aktuellen Situation quasi möglicherweise davon eingelöst wurde.
Aber es ist schon gut, dass du das nochmal kurz erklärt, also gut, kurz ist relativ, das ist schon gut, dass du das nochmal erklärt hast. Mir war das nämlich auch nicht ganz klar. Für mich sah das auch danach aus, wieso ist das jetzt ein Jahr vorher der Fall? Und das Interessante ist auch, eine Menge gestandener Journalisten alter Couleur, die sich dann darüber echauffiert haben. Da weiß man jetzt nicht, ist es quasi ein Geschäftsmodell, sich darüber aufzuregen oder ist es wirklich eine Unwissenheit gewesen? Ich habe ja dann zum Glück deine Telefonnummer, wo ich dich mal anrufen kann. Und wir besprechen das hier im Podcast. Also ein Glück, weil mir war es auch nicht ganz klar, muss ich ehrlich so zugeben. Ne?
Und auch mit der fehlenden Gegenkandidatin wird jetzt so der Tenor verbreitet.
Skandalisierungsknopf gedrückt, ne? So, ja.
Wird so der Verdacht verbreitet, es hätte sich gar nicht um eine Wahl gehandelt. Eine Wahl sei nur eine Wahl, wenn man eine Auswahl hätte. Das war auch mal der Fehlglaube der freien Vertretung beim RBB, als Katrin Fernau, diese Interimsintendantin, ist ja mehr oder weniger ohne Gegenkandidatur einfach quasi geholt als Rettungssanitäterin, schnell vom Rundfunkrat gewählt und dann hat sie ihren Job gemacht, wie ich finde, auch sehr gut. Aber da hat natürlich die Personalvertretung, also was heißt natürlich, ich verstehe den Reflex, dass man sagt, nee, wir brauchen hier eine Auswahl, das sei keine richtige Wahl, aber es ist dann eine Wahl, wenn es ein Wahlorgan gibt und das ist im aktuellen Fall der ZDF-Fernsehrat, wenn es eine Wahlordnung gibt und die gibt es und wenn man die Möglichkeit hat, einen Kandidaten abzulehnen, auch wenn es nur der einzige ist. Das ist so in den letzten Jahren auch immer mal wieder aufgepoppt bei politischen Wahlen, also wenn ein Bürgermeister gewählt wurde und es gab keinen Gegenkandidaten, dafür kann ja manchmal auch ein Bürgermeister gar nichts, ne, dass sich keiner zur Verfügung stellt. Aber es gibt dann immer Stimmen, die sagen, ah, das ist ja wie das Wahlessen bei der Armee, entweder essen oder nicht essen. Oder ich las jetzt auch, das sei ja wie im ZK der SED. Ich weiß gar nicht, ob man im ZK der SED gewählt hat, die Mitglieder, oder ob die nicht quasi reingedingst wurden, befördert wurden oder berufen wurden.
Ich habe keine Ahnung.
Aber ich weiß natürlich, was gemeint ist. Das klingt so wie Nordkorea, ne? Da gibt es einen Kandidaten, da müssen alle abnicken und dann geht der durch. Aber das stimmt eben nicht. Das ist eine Wahl gewesen jetzt beim ZDF unter einer Rechtsaufsicht. Und das ist auch beim RBB so, wenn da gewählt wird, da guckt dann die Rechtsaufsicht und guckt das tatsächlich so, wie als würde man Lottozahlen ziehen. Der Vergleich ist jetzt zwar ein bisschen so, aber so ist es, ne? Da geht's ja um was. Und da kann man nicht einfach irgendwie sagen, wir wählen den jetzt und lassen keine Gegenkandidatin zu. Das muss rechtlich überprüfbar sein und jeder Bürger hat, wenn er den Verdacht hat natürlich das Recht, so eine Wahl überprüfen zu lassen, aber dann braucht es sowas wie einen Anfangsverdacht, nehme ich mal an. Also jetzt kann man ja nicht sagen, da gab es ja gar keine Gegenkandidatin, die hat ja zurückgezogen, das war ja irgendwie nicht ganz sauber. Ich zweifle jetzt die Wahl an und man beschäftigt dann die Justiz damit. Nee, dann muss man schon knallharte Anfangsverdächte haben, um das auch tatsächlich in die Wege leiten zu können. Also Demokratie ist manchmal ein bisschen anstrengend, das kann sein, aber Demokratie ist auch manchmal einfach, indem man sagt, hier, zack, Wahl. Und dann dürft ihr abstimmen, ja oder nein. Und dann ist das eine Wahl. Da kann man machen, was man will. Es ist eine Wahl.
So, jetzt genug von der Wahl, als wenn es an mir geht.
Nee, aber das sind ja so Sachen, die, ich verstehe das, dass man sich da gerne empört und unter diesem Druck auch der Kritik sich wundert, wieso mit überwältigender Mehrheit Norbert Himmler wiedergewählt wurde, wo man denkt, der hat hier einen ziemlich großen Skandal mit zu verantworten. Warum belobigt man ihn quasi mit der Wiederwahl? Das kann ich nachvollziehen.
Ja, ich würde das abbinden und sagen, gucken wir doch einfach mal, was in der nächsten Amtszeit von Herrn Himmler noch so passiert oder vielleicht auch erfrischenderweise nicht passiert und einfach alles mal ganz normal sein Gang läuft.
Und vor allen Dingen, was von ihm kommt in Sachen Aufklärung.
Ja.
Da können wir mal jetzt den nächsten Teil aus dem ZDF-Pressegespräch hier einbinden, denn genau darum ging es, wie es weitergeht und warum auch bestimmte Dinge nicht gesagt werden aktuell, denn das hat arbeitsrechtliche Gründe. Aber hören wir jetzt den Originalton.
Eine Frage an Herrn Dr. Himmler. In der Sitzung jetzt eben, Sie haben es gerade eben auch nochmal angesprochen, war das Thema, dass das ZDF doch verstärkt oder vor allem auf seine eigenen Bilder zurückgreifen sollte. Im Zusammenhang mit dem Heute-Journal. In der Sitzung war auch die Rede davon, dass für diesen Heute-Journal-Bericht eben die Aufnahmen aus dem Netz genommen worden seien. Da würden mich noch mal so ein paar Sätze interessieren. Nach welchen Kriterien nimmt sich das ZDF denn Videosequenzen aus dem Netz heraus?
Wir haben beschlossen, das war Teil des Maßnahmenkatalogs von Frau Schausten, dass wir für uns noch mal stärker eine Quellenhierarchie machen. Die oberste Kategorie ist das, was ich eben erwähnt habe, nämlich die Bilder und auch die Töne, die wir selbst aufnehmen, weil wir natürlich für diese Echtheit am meisten garantieren können. Wir waren selbst dabei. Dann haben wir zum Beispiel im Zuge, das ist die zweite Stufe, unserer verbündeten öffentlich-rechtlichen Sender einen Programmaustausch. Die arbeiten exakt nach den gleichen Qualitätskriterien wie wir. Von daher kann man da dann auch im Austausch der Programme das Vertrauen auf die Qualität und Echtheit der Bilder haben. Darunter gibt es aber noch eine ganze Reihe von Kategorien und da gehört zum Beispiel Social Media oder Netz dazu und ich finde, da müssen wir erstmal größtes Misstrauen walten lassen. Diese Bilder dürfen wir nur verwenden, wenn wir sie ganz klar zu- und einordnen können und am besten auch immer mit Quellenkennzeichnung. Und ich glaube, dass diese Kategorisierung und auch der Umgang mit Programm und Material und Bildern zu schärfen ist, damit solche Fehler nicht wieder passieren können.
Sehr gut, wir können noch eine zweite Runde machen. Das wäre dann auch die letzte. Also bitte konzentriert auf die Frage. Frau Beusch.
Darf ich wenigstens eine Frage noch an Herrn Himmler und an Frau Hesselfeld?
Ja, schnelle Frage.
Okay. Ich möchte eine Verständnisfrage. Habe ich Sie in der Sitzung richtig verstanden, dass die Aufarbeitung auch noch gar nicht so abgeschlossen ist, weil Sie ja gesagt haben, Sie würden selber gerne verstehen, wieso Frau Albrecht so gehandelt hat. Also wissen Sie das gerade noch gar nicht? Und wie funktioniert das dann im Zusammenhang mit Ihrer transparenten Fehlerkultur, dass sie aber auch schon abberufen wurde? Also da gibt es für mich noch viele Fragezeichen.
Also erstmal muss man festhalten, dass die Aufarbeitung auf vielen Ebenen stattfindet. Und die kann deshalb noch nicht auf allen Ebenen abgeschlossen sein. Die wichtigsten Erkenntnisse haben wir heute in der Fernsehratssitzung dem Plenum des Fernsehrates präsentiert. Und ich glaube, dass die Aussprache darüber schon auch sehr transparent und sehr eindeutig war. Parallel dazu laufen aber auch arbeitsrechtliche Fragestellungen. Und die werden wir in aller Ruhe und Klarheit und auch Fairness den Mitarbeitenden gegenüber durchführen. Ich habe die Revision beauftragt, aufzuklären und danach werden sich unsere Juristen auch noch mit diesen Vorgängen beschäftigen. Aber das gebietet die Fairness auch den Betroffenen gegenüber und ein Personalrat kann da auch eingezogen werden, dass wir das erstens in einem geschützten Raum machen und auch mit der nötigen Zeit das bearbeiten.
Okay, das heißt, es betrifft auch noch andere Menschen. Es sind ja nicht nur Fehler in New York
passiert. Stellen Sie gerade Ihre Frage an die Frau Hasselfeld, bitte. Ja.
Okay, gut. Dann, Frau Hasselfeld, würde mich interessieren, ob Sie die Aufarbeitung durch die ZDF-Spitze, also durch Herrn Himmler und auch Frau Schausten, wie Sie die wahrnehmen und ob Sie damit der Meinung sind, dass die Krise gut gehandelt wurde.
Es war ein etwas holpriger Start am ersten Tag, aber von da weg war alles sehr transparent und auch sehr intensiv beraten. ich habe wirklich nicht nur den Eindruck, sondern es war eine und ist eine fundierte Aufarbeitung. Es ist eine saubere Information und volle Transparenz gegenüber dem Aufsichtsgremium, also gegenüber dem Fernsehrat und seinen Ausschüssen. Die Maßnahmen, die Frau Schausten vorgestellt hat, wurden von uns auch alle begrüßt. Allerdings sagen wir auch, wir wollen da jetzt nicht stehen bleiben, sondern diese Maßnahmen und die Wirksamkeit dieser Maßnahmen muss schon auch überprüft werden. Und dazu ist das Haus ja auch bereit, dass es nicht nur mit der Verkündung der Maßnahmen getan ist, sondern dass eben evaluiert wird, dass ein Monitoring-Prozess kommt. Es kann sich ja auch ergeben, und das wissen auch die Verantwortlichen im Haus, dass es noch ein Stück weit nachgeschärft werden muss, weil sie ja in der Praxis dann auch wirken müssen. Aber der Ansatz ist ein völlig richtiger, und vor allem wurde die offene Diskussionspraxis sehr gelobt in allen Ausschüssen. Es wurde kein Einwand und keine Wortmeldung irgendwie abgetan als nicht wichtig, sondern im Gegenteil, es wurde alles sehr, sehr ernst genommen, und auch die Konsequenzen, die bislang gezogen wurden, sind unserer Meinung nach die richtigen.
Sehr gut. Herr Wagner.
Eine Frage an Dr. Himmler. Sie haben heute, das ist eine zweiteilige Frage, aber Sie haben auch zweimal das Wort Offenheit im unterschiedlichen Kontext benutzt. Zum einen bei der Aufklärung der Ereignisse am 15. Februar. Da sagten Sie, trotz des Leaks wollen Sie Offenheit. Wie offen, für den Beitragszahler gesprochen, ist dann die Aufklärung? Also können wir dabei zusehen oder ist das nur betriebsoffen? Der zweite Teil der Frage ist, der sich ja anschließt an Ihre Bewerbungsrede. Sie sagten, glaube ich, unter Punkt 2, mehr Offenheit, was das Publikum betrifft. Sie wollen mehr in die regionale, in die Fläche. Sie sind eine Anstalt der Länder. Was muss man sich da vorstellen? Gibt es dann, weiß ich nicht, mehr Live-Sendungen oder mehr Dialog oder beides?
Ich beginne mal bei dem zweiten Teil der Frage. Ja, mehr Live-Sendungen und mehr Dialog. Wenn Sie gesehen haben, dass das Heute-Journal am letzten Freitag vor der Wahl in Baden-Württemberg live aus Stuttgart gesendet hat und vor Ort dann auch bei Menschen oder in diesem Fall in einem Betrieb war, dann ist das plus auch viele dieser Aktivitäten, Morgenmagazin vor Ort, Heute-Journal vor Ort, Wetten, dass in Sachsen-Anhalt, da versucht das ZDF als Anstalt der 16 Länder wieder stärker in diese 16 Länder zu gehen. Das ist für uns aufwendig, das müssen wir auch finanzieren und hinbekommen, aber ich glaube, dass dieser unmittelbare Kontakt mit unserem Publikum vor Ort extrem wichtig ist, weil da entsteht auch vieles am Rande, und der Dialog mit dem Publikum, das Feedback des Publikums auf unsere Programme und Angebote wird immer wichtiger, und deshalb wollen wir auch direkt da vor Ort sein. Zu Ihrer ersten Frage, das Thema Offenheit in dem Zusammenhang, den Sie angesprochen haben, hat sich eben auf die Offenheit der internen Kommunikation bezogen. Uns ist es wichtig, dass nicht nur in der Öffentlichkeit, also hier und in der Gremienöffentlichkeit, sondern auch intern bei uns zu besprechen. Das ist Teil der Fehlerkultur, dass wir die Fehler auch benennen und uns gemeinsam überlegen, wie wir damit umgehen können. Und das haben wir getan, das haben wir sehr intensiv getan. Leider ist das an die Öffentlichkeit gedrungen, was aber hier bei uns, und das kennen Sie aus jedem Unternehmen, es ist wichtig, dass es in einem geschlossenen, geschützten Raum bleibt. Ich habe nur gesagt, trotz dessen sind wir uns alle in der Geschäftsleitung einig, dass wir weiter eine solche offene interne Unternehmenskommunikation pflegen wollen, erst recht in einem Kommunikationsunternehmen, weil das der Teil, das wichtiger Teil unserer Kultur ist.
Herr Packeiser, die letzte Frage gebührt Ihnen.
Ja, vielleicht eine ganz kurze Frage, Herr Dr. Himmler, nochmal zum Heute-Journal. Sie haben erklärt, dass die Prüfung möglicher arbeitsrechtlicher Konsequenzen bei Betroffenen andauere. Wie viele Betroffene sind denn das?
Sie wissen, dass das Thema Prüfung arbeitsrechtlicher Konsequenzen ausschließt, dass ich Ihre Frage beantworten kann.
So, dann ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld und ich danke Ihnen beiden für Ihre Zeit und herzlichen Glückwunsch auch nochmal.
Dankeschön. Danke für Ihr Kommen, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
Ja, es wurden ja nun auch andere Themen behandelt, und was ich doch ganz interessant fand, wie es denn jetzt nun mit Arte weitergeht.
Ja, da war der Arte-Beiratschef Richard Meng, den ich noch als Regierungssprecher in Berlin vom Regierenden Bürgermeister Wowereit in Erinnerung habe, der sitzt also im Arte-Programmbeirat, und sagte mir Folgendes, weil wir dürfen ja daraus nicht zitieren aus dieser Fernsehratssitzung. Ich bat ihn einfach, bevor er nach Hause fuhr, wieder kurz um ein Mini-Interview zum Ist-Zustand Dreisat Arte europäischer Kulturkanal.
Ja, Arte hat Riesenerfolge. Wenn Sie auf die Preise schauen, die Arte immer bekommt, die Qualität stimmt. Die große Baustelle ist, was meinen wir mit Europäisierung? Europa wankt, das sehen wir überall. Und Arte ist so ein bisschen ein Goldstück da. Der Versuch, so etwas wie europäische Kultur auszudrücken, Filme zu bringen, die europaweit auf Interesse stoßen, das hat natürlich inhaltliche Seiten. Dann muss man anders überlegen, wenn man plant, als wenn man nur für Deutschland plant. Also diese Diskussion, was ist Europa, wohin wollen wir mit Europa, was hat Arte anzubieten an Antworten, darum geht es und damit, das stehen wir erst ganz am Anfang. Es hat eine finanzielle Seite, in Frankreich wackelt vieles, auch der Haushalt. In Deutschland ist es auch nicht so leicht mit Beitragserhöhungen, kommt ja bisher nicht. Also haben wir eine Begrenzung der Ressourcen, aber dann ist es eben wichtig, auch an die ARD-Sender und an ZDF zu appellieren, dass sie sehen, dass Arte etwas sehr Besonderes ist und dass man das nicht behandeln kann, so einfach wie alle anderen, sondern dass man da den Anspruch sehen muss und den auch vertreten muss. Das passiert beim ZDF, der Intendant tut das, aber es ist etwas, was immer auch wieder verteidigt wird.
Im Reformstaatsvertrag ist Dreisat unbedingt erwähnt, mit der Option, vielleicht in Arte aufzugehen. Wird das diskutiert aktuell?
Naja, das fängt ja erst an, diese Diskussion. Die Idee ist da, einzelne Elemente aus Dreisat zu übernehmen. Das ist gar nicht so leicht, wie es gesagt ist, weil Dreisat ja ein deutschsprachiges Programm ist und sie können eine deutschsprachige Kulturbeobachtung nicht einfach so in Rumänien anbieten. Es interessiert dort keinen. Sie müssen also da schon überlegen, wie können sie das machen. Die Lösung ist ein bisschen die Digitalisierung. Es wird ja zunehmend auch fürs Internet direkt produziert und dann können Zuschauerinnen und Zuschauer aussuchen, was sie interessiert. Und dann kann man deutschsprachige oder deutschkulturelle Theaterstücke und solche Dinge sehr viel eher auch dann auf einer Arte-Plattform anbieten. Gleichzeitig müssen aber auch die Theaterproduktionen zum Beispiel vielleicht wieder Eingang finden ins ZDF. Das ist ja dorthin ausgewandert. Also die Diskussion steht bevor, wie wir deutschsprachige Kultur in Zukunft abbilden im ZDF insgesamt, aber auch bei Arte. Und bei Arte gibt es da die genannten Grenzen. In Spanien hat man ganz andere Themen, in Italien, in Finnland. Und da können sie nicht einfach Dreisat machen. Das ist noch nicht gelöst. Da müssen wir jetzt ran.
Vielen Dank für das Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zum ZDF Magazin Royal an Ihrem Comedy-Freitag. Willkommen in der ZDF-Familie.
Solch eine Gremiensitzung ist natürlich auch ein Potpourri an verschiedenen Themen. Ein Schwerpunkt sind auch immer Programmbeschwerden. Eine will ich mal herausgreifen. Dr. Irene Vorholz erklärte für den Programmausschuss Programmdirektion, dass sich 4 Programmbeschwerden auf dieselbe Ausgabe vom ZDF-Magazin Royal vom 21. November 2025 bezogen haben und deshalb gemeinsam behandelt worden seien, kritisiert worden seien, die Sendung insgesamt, einzelne Begriffe und ganze Sequenzen und vor allem die Zuspitzung der Darstellung der sogenannten Lebensrechtsbewegung. Im Anschluss sei darüber ungewöhnlich intensiv diskutiert worden, vor allem über die Frage, was darf Satire? Zitat, es ist klar, Satire darf nicht alles. Auch Satire ist an den Programmgrundsätzen zu messen. Zugleich dürften aber auch sensible Themen Gegenstand von Satire sein. Die Sendung sei als extrem emotional und in weiten Teilen sogar als völlig geschmacklos wahrgenommen worden. Das müsse jedoch im Verhältnis zum Wesen der Satire gesehen werden, die gerade stören, irritieren und durch Überspitzung wirken wolle. Im Ergebnis habe der Ausschuss nach ausführlicher Diskussion mehrheitlich keinen Verstoß gegen Programmgrundsätze gesehen. Die Satire richte sich in ihrem Tatsachenkern nicht gegen den Schutz menschlichen Lebens, sondern gegen Äußerungen und Vorgehensweisen der sogenannten Lebensrechtsbewegung. Auch wenn einzelne Passagen als verletzend oder geschmacklos empfunden werden könnten und religiöse Gefühle berührt sein mögen, begründe die als Satire erkennbare Einseitigkeit hier keinen Verstoß. Deshalb empfehle der Ausschuss, die 4 Programmbeschwerden zurückzuweisen. In der Fernsehratssitzung wurde darüber dann auch noch kurz diskutiert. Dr. Matthias Belaffi, er ist Leiter Katholisches Büro Bayern, erklärte, dass er der Beschlussempfehlung nicht folgen könne, weil die Bearbeitung des Themas in der Sendung seiner Ansicht nach Zitat, weder dem Niveau des ZDF noch den Programmgrundsätzen entspräche. Zwar beginne die Sendung mit dem Hinweis auf eine Güterabwägung zwischen zwei Rechten, dem Recht der Frau und dem Recht des ungeborenen Lebens, werde diese Abwägung im weiteren Verlauf aber nicht gerecht. Stattdessen werde der Schwangerschaftskonflikt seiner Meinung nach lächerlich gemacht. Damit seien die gebotene Ehrfurcht vor dem menschlichen Leben nicht gewahrt. Zudem sah Belafi einen Verstoß gegen die Achtung religiöser Überzeugungen. Besonders kritisierte er die Formulierung, man müsse schon beim Orgasmus den Namen des Kindes rufen, damit Gott die Kommunion vorbereiten könne, und die Rede vom gottlos beschissenen Status quo. Solche Äußerungen seien aus seiner Sicht mehr als geschmacklos und verstießen gegen die Programmgrundsätze. Deshalb werde er dafür stimmen, der Programmbeschwerde stattzugeben. Dann meldete sich noch Steffen Hörtler, Vizepräsident vom Bund der Vertriebenen. Er stimmte Belafi absolut zu. Hier werde gegen die in den Programmgrundsätzen festgehaltene Würde des Menschen ganz eindeutig verstoßen. Noch dazu in fürchterlicher Fäkalsprache. Er finde das fürchterlich und gebe dem Petenten Recht. Dann gab es die Abstimmung über die Programmbeschwerde. 8 Fernsehratsmitglieder stimmten dafür, der Programmbeschwerde stattzugeben. 8 enthielten sich. Also die Mehrheit wies die Programmbeschwerde zurück. Übrigens, man kann das vielleicht nachverfolgen. In der ZDF-Mediathek gibt es diese Ausgabe vom 21. November 2025 vom ZDF-Magazin Royal nachzusehen. Übrigens, Philipp, während der ganzen ZDF-Fernsehratssitzung ging mir so eine Fernsehsatire durch den Kopf aus dem Jahre 1982, die das ZDF selber gedreht hatte, damals noch im ICC, weil man da irgendwie Bewegungsfreiheit hatte und dieses Labyrinth auch so ein bisschen an Labyrinth öffentlich-rechtlicher Rundfunk erinnert. Da geht's auch teilweise um den Fernsehrat, fand ich ganz witzig, aber auch um die politische Ausgewogenheit, das, was man heute am ZDF kritisiert, dass man meint, dass ein schwarzer, konservativer Intendant aber zu sehr der linken Bubble nach dem Munde reden lassen würde. Das ist ein Vorwurf, den greife ich jetzt einfach mal so aus dem Publikum raus. Ob der berechtigt ist, das müssen Wissenschaftler mal auszählen, finde ich. Aber wie auch immer, es war mal anders. Da war tatsächlich, wurde sekundengenau geguckt, wie oft kommen konservative Stimmen zu Wort und wie oft, ich sag mal, das, was man so unter progressiven Menschen versteht, also rechts, links, rot, schwarz, ne, so die Geschichten. Und diese Komödie, diese Parodie, diese Satire, diese Fernsehsatire vom ZDF selbst gedreht, heißt Zwei Tote im Sender und Don Carlos im Poggel. Was Poggel ist, das müsst ihr euch schön selber jetzt erarbeiten. Da will ich nicht zu viel verraten, aber das ist eine sehr amüsante Geschichte und einiges davon scheint mir immer noch aktuell zu sein, was damals 1982 gedreht wurde.
Ja, apropos amüsant, ich habe da auch noch was, mein Lieber. Schön so, ne? Zwei Blöde, ein Gedanke, du mit einer satirischen Serie aus der damaligen Zeit und ich mit zwei Mockumentaries, also Dokumentationen, aber keine echten Dokumentationen, sondern mit einem fiktiven Kern und hoch satirisch aufgebauscht. Und natürlich ist die erste mit einem großen Bezug zum ZDF und die zweite noch mit einem Bezug ja, zu einem nächsteren Programmpunkt, so für die nächste Woche. Auf jeden Fall unheimlich lustig, aber da werden wir jetzt einfach mehr dazu zu sehen bekommen.
Wir bestrafen dich ja nicht beim ZDF. Was soll denn das für eine Vorgehensweise sein? Also, das...
Liebe Medienhölle-Zuschauer, also Sie werden sich vielleicht das ein oder andere Mal selber als Medienschaffende oder Medienschaffender gedacht haben, bin ich hier eigentlich in einer Art versteckter Kamera gefangen? Ist das hier irgendwie eine Realsatire, in der ich mich begebe? Wo ist der Sinn dessen, was ich hier eigentlich mache? Und manchmal erwischt man sich dabei, dass man sich selber für verrückt hält, weil man eigentlich in dieser Medienwelt ja, in dieser Mediensoße so mit rumschwimmt. Sie alle da draußen werden sicherlich diesen ja schönen und feinen Umstand des alltäglichen Wahnsinns kennen und genießen oder auch verfluchen, je nachdem, in welcher Tagesverfassung Sie da draußen sind. So, und nun habe ich mir gedacht, in dieser Ausgabe der Medienhölle, unserer 10. Ausgabe der Medienhölle, muss die Satire doch irgendwie mit rein, ja? Es gab 2013 zum 50. ja, Geburtstag des zweiten deutschen Fernsehens eine Satire-Sitcom, die hieß Lerchenberg. Wunderbar, ja? Es gibt sie leider nirgendwo mehr zu sehen, die Sitcom, seit Jahren schon nicht. Und es wäre irgendwie blöd, darüber eine Rezension zu machen und Ihnen davon etwas zu erzählen. Aber was es von dieser Sitcom noch gibt, ist eine Art Sequel, eine Art Bonus, eine Mockumentary. Was ist eine Mockumentary? Das ist eine Dokumentation, die aber einen fiktiven Kern hat, die aber auch unheimlich satirisch sein kann. Und genau um diese Art von Mockumentary, da geht es jetzt.
Also was ich auch eingeführt habe, ist hier eine ganz systematische Schulung. Da werden die besten Leute hervorgebracht. Und die Besten werden noch besser gemacht. Das gab es davor alles nicht.
Das Mainzelmännchen muss man natürlich erstmal begreifen, wie ist das Mainzelmännchen. Mein Kopf, nicht wahr, meine Figur. Ich bin klein gedrungen, habe einen sehr, sehr großen Kopf. Wie fühlt man sich dann so?
Wir fangen bei Null an, mit ganz einfachen Bewegungsübungen. Ja? Wie entdecke ich meinen Körper? Mir persönlich hilft es dabei zu denken, gehen wie ein Rhinoceros. Gehen Sie mal eine Weile. Sie werden auch merken, Sie können die Füße gar nicht so weit hochheben.
Tja, und jetzt wird es wirklich, wirklich wild. Also wir haben eine Figur aus dieser Serie, dem Lerchenberg. Das ist eine, ich würde sagen, Fernsehredakteurin. Sibylle Zark ist ja der Name der Kunstfigur in dieser Serie. Und die kommt mit ihrem Projekt nicht vorwärts. Die scheitert an dem Projekt und sie wird bestraft. Es wird natürlich nach außen hin überhaupt nicht so gelabelt. Ja, also es gibt so Codes, die man dann irgendwie an ja, diesem Pseudo-Journalisten sozusagen herausgibt, sagt, nein, bei uns wird niemand bestraft. Es ist so lustig, ja. Und was muss jetzt also diese arme Fernsehredakteurin machen, diese Sibylle Zark? Sie muss als Mainzelmännchen unterwegs sein, ja, als Maskottchen. Die kommt in die Abteilung der Mainzelmännchen-Walker. Kein Scherz. Und diese Mockumentary, die hat auch eine schöne, ja, einen schönen Titel, eine schöne Überschrift. Das Lachen ist nur aufgemalt. Aus dem Tagebuch eines Mainzelmännchens. Ja, so hoch hängen die das gleich auf. Und dann sehen sie diesen Schwachsinn, ja, diesen absoluten Bullshit-Job-Sprech von irgendwelchen Leuten in Führungsverantwortung, wo keine Sau weiß, warum ist denn jetzt eigentlich diese Person in Führungsverantwortung und warum bauscht sich diese Person so auf und versucht irgendwie krankhaft damit ihr Selbstwertgefühl aufzuwerten, ja? Es ist zum Schreien komisch. Okay, wenn Sie Medienschaffender sind und dann mit solchem Führungspersonal schon öfters zu tun hatten, dann werden Sie sich vielleicht das ein oder andere Mal denken, Scheiße, das ist mir doch ein bisschen zu real, ja. Aber es ist so, es ist wirklich Stromberg-like auf Steroide vollgepumpt mit ZDF und dem Koksvorrat von Oliver Welke von 2 Jahren. So müssen Sie sich diese Mockumentary angedeihen lassen. Es macht wirklich einen großen Spaß, das anzusehen. Und wenn diese arme Fernsehredakteurin irgendwie da versuchen muss, also jetzt mit dem Mainzelmännchen eins zu werden, müssen Sie das nämlich an diese bekloppten Interviews von Bruce Lee noch so in den 70er Jahren, kurz bevor er starb. Der hat auch so viel Scheiße erzählt. Das war wirklich sensationell viel Kacke in einem Interview und so ist diese Mockumentary. Es wird mit so viel Bullshit umhergeschmissen und es macht so einen Spaß, sich das anzugucken. Sie kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich sage Ihnen was, bei YouTube kann man sich das immer noch ganz in Ruhe angucken. Und schauen Sie es sich bei YouTube an. Es macht unfassbar viel Spaß. Ich hatte total so Déjà-vu-Erlebnisse, als ich das angeguckt habe. Ich habe zum Beispiel an den Ab-17-Podcast mit Tommy und Katrin Wosch gedacht. Das ist ein Ehepaar, die beim RBB seit Ewigkeiten arbeiten, dort sich auch lieben gelernt haben, irgendwie drei Kinder zusammen haben und bei Radio 1 noch aktiv sind. Und dann haben die immer so Sachen aus dem Alltag, ja, bei einem gewissen Radiosender oder auch in einem gewissen lokalen, also Landesrundfunkanstalt irgendwie, ja, so berichtet. Und ich habe damals als Hörer mal gedacht, oh ja, das ist aber schon irgendwie schräg, ja, und das ist aber schon krass und naja, also pff, okay, ist ja Satire, ja. Dann fangen sie da irgendwann mal an und denken so ein paar Mal so, da klingelt es im Hinterkopf, so, Moment mal, ja, ich dachte, das ist Satire und Übertreibung. Die haben hier nur die Spitze von dem Eisberg eigentlich gezeigt. Man kann es sich manchmal nicht vorstellen, wie bescheuert es ist. Und ich habe den Verdacht, ja, dass diese Mockumentary, also aus dem Tagebuch eines Mainzelmännchens, vielleicht sogar mehr Preis gibt von dieser Welt des ZDF, als die Leute oder die Macher hinter dem ZDF, dem zweiten deutschen Fernsehen, als denen das lieb war. Und wie gesagt, schauen Sie es sich an, Sie werden sich zu Tode lachen oder zu Tode erschrecken, je nachdem, auf welcher Seite des Medienflusses Sie stehen.
Wir haben die klassischen Kernarbeitszeiten, wir haben bei uns sehr viel Kleidzeit natürlich. Hallo! Die Tina hat sich auch bei uns beworben, hat es leider nicht geschafft. Das macht, glaube ich, heute Leitung Sportredaktion oder sowas, aber ist nicht glücklich. War technisch sehr, sehr gut. Also gerade Gesten, die klassischen, war sie eigentlich 1A. Aber da hat das gewisse Etwas gefehlt. Kann nicht jeder.
Ich wollte Ihnen unbedingt noch eine Sache vorstellen, die ich irre toll finde. Und zwar, ich habe am Montag einen Bäckermeister in meiner Radiosendung zu Gast, der Bäckermeister Hacker aus Prenzlauer Berg. Und er ist da schon seit den 80er Jahren, beziehungsweise sein Vater schon seit den 80er Jahren und sein Sohn wiederum ist jetzt auch im Unternehmen mit tätig, also dritte Generation. Und dann habe ich geguckt, so ja, was ich auflege, die Ärzte mit John Becker oder schimmeliges Brot von jedes Arzt. Klar, Bäckermann darf nicht fehlen. Oder hier, Helge Schneider und die Bäckerin, sehr, sehr geil. Und von mir, Tortenguss, darf natürlich auch nicht fehlen. Also es ist alles gut vorbereitet. Und da habe ich natürlich auch geguckt, was gibt es sonst so, womit man so ein bisschen die Sendung auflockern kann. Und da bin ich auf eine Mockumentary gestoßen, die hat mir die Augenhöhlen ausgebrannt, ja. Aber im positiven Sinne, ja, also Medienhölle mit Brötchenduft, das kann ich Ihnen sagen. Und zwar gibt es eine Mockumentary, eine Reihe sozusagen von kleinen Dokumentationen, die heißt Das sibirische Springbrötchen. Ja, also wenn Sie zu Ihrem Bäcker gehen und sagen, ich hätte gerne ein sibirisches Springbrötchen, dann kann es passieren, dass da so zwei Herren, nicht, so in weißen Anzügen kommen und Sie vielleicht noch warm in so eine weiße Jacke einpacken und mitnehmen. Aber nein, der hat sich gedacht, ich mache eine richtige Wildtier-Doku mit Kaisersemmeln. Also in seinem Film heißt es das sibirische Springbrötchen und es ist wirklich, es unfassbar zum Schreien, komisch. Wir gucken uns jetzt mal einen Ausschnitt von an.
Das Revier eines erwachsenen Springbrötchenmännchens umfasst ein Gebiet von fast 12 Quadratkilometern. Insbesondere im Frühling kommt es zwischen den Männchen zu erbitterten Revierkämpfen. Erstmals gelang es einem Filmteam, dieses Geschehen festzuhalten. Durch kräftiges Schubsen und Treten versuchen sie, den Gegner aus dem Revier zu vertreiben. Nicht selten enden diese Kämpfe tödlich, denn ein gereiztes Springbrötchenmännchen im Blutrausch ist kaum mehr zu stoppen. Alsbald beginnt das siegreiche Springbrötchenmännchen mit den Vorbereitungen zur Paarung. Mit besonders hohen und weiten Sprüngen versucht es, das Weibchen zu beeindrucken. Bei diesen Sprüngen legen die Männchen Entfernungen von mehreren hundert Metern zurück. Die Verpaarung selbst kann bei Springbrötchen bis zu 7 Stunden dauern. Nach dem Geschlechtsakt sind sibirische Springbrötchenmännchen in der Regel derart entkräftet, dass sie schließlich erschöpft zu Boden fallen.
Ja, was soll ich Ihnen sagen? Also hinter diesen kleinen Filmchen, diesen kleinen Mockumentary-satirischen Dokumentationen, da steckt ein Dirk Bussmann aus Osnabrück. Sehr, sehr geheimnisvoll. Er hat bei YouTube tausende Follower mit seinen lustigen Dokus so zusammensammeln können. Und diese Videos werden auch wirklich en masse geguckt. Es macht großen Spaß, wie gesagt. Ich bin der Meinung, das ist ein Tontechniker, der beim Norddeutschen Rundfunk arbeitet. Sollten Sie da irgendwelche sachdienlichen Hinweise haben, schreiben Sie uns. Denn um Gottes Willen, den möchte ich mal interviewen. Der macht das mit so einer Akribie, ja, so todesernst, dass das noch lustiger ist, als man sich das ohnehin schon ausmalt. Das sind so richtig alte Loriot-Vibes, die da in mir aufgekommen sind, als ich das geguckt habe. Ich sag Ihnen was, gucken Sie sich da durch, es ist wirklich insane, es ist so geil. Dr. Sani heißt der YouTube-Kanal, es macht eine große Freude, wie gesagt. So, und wir kommen jetzt zur Postecke.
Die brennenden Hörermails.
Ja, und wie jetzt hier so nach dem Trailer, nach dem Trenner angekündigt schon, die Postecke ist da. Und die mache ich in dieser Ausgabe der Medienhölle, der 10. Medienhölle mit Ihnen alleine. Warum wohl? Weil der alte Wagner, diese alte, ergraute Medienjournalisten-Eminenz, sich hoch auf den Lerchenberg gequält hat. Und da kann man sich ja ein bisschen die Arbeit teilen und ich spreche zu ihm. Wo ich sage, auf den Berg gequält habe, ich muss gerade an diesen wunderschönen Film von Asterix und Obelix, erobern den Olymp oder gegen die Götter oder so, oder erobern Rom. Kennen Sie diese Szene, wo so Asterix und Obelix auf den Berg so raufklettern, Wind weht, so Schneesturm und oben sitzt denn der alte Ehrwürdige mit der Götterprüfung und sie müssen das perfekte Waschmittel herausfinden, also welche Wäsche mit dem Olympia-Waschmittel gewaschen wurde, ja. Und dieser alte, ehrwürdige, weiße Mann, so, ja, so wie so ein Druide mit weißem Bart, ja, dann so, oh, so richtig ausdrucksstark, sie fragt, weil, wie das gewaschen wurde, so kommt mir das manchmal mit dem Wagner vor, ja. Ist sehr herrlich, also manchmal komme ich mir auch wie Merlins Lehrling vor und manchmal hat das auch was von Bud Spencer und Terence, also je nachdem, wie so die Gefängnis oder Nachrichten oder Gefühls- oder auch energetische Lage von uns beiden ist. So, also genug wieder gequatscht. Ich bin heute so Kuttner-esk irgendwie ein bisschen verfallen mit Ihnen, aber es macht Spaß, wenn wir hier so ein bisschen zusammen alleine sein können. Ich finde es immer gut, dann kann man so ein bisschen locker sein. Also in unserer Postecke habe ich diesmal einen Kommentar von YouTube herausgesucht. Und den fand ich interessant. Der ist von Grieskram84. Haben wir letzte Woche mit der Folgetatsache reingekriegt. Und er schreibt, ein kleiner Radiotipp im aktuellen Zeitfragen-Feature des Deutschlandfunk gibt es eine Dokumentation über Community Radios in den USA und wie diese durch die Trump-Regierung in Gefahr gebracht werden oder in Gefahr laufen zu verstummen. Und was diese Community Radios gesellschaftlich leisten. Sie müssen natürlich wissen, oder das können Sie ja nicht wissen, aber ich sage es Ihnen, in Amerika ist der Radiomarkt ein bisschen anders gestrickt. Es gibt einen großen Radiokonzern, der heißt iHeartRadio, glaube ich, und Ja, so die Radiovielfalt, um die ist es sehr, sehr schlecht bestellt. Würde es da also die Community-Radios nicht geben, die also wirklich sehr rührig dagegen halten und auch so eine Art lokaljournalistische Station darstellen. Das sind schon auch kleine, ja, journalistische Keimzellen, vielleicht auch Widerstandszellen, wo also ein Donald Trump vielleicht dagegen haben könnte. Das gibt es in Großbritannien übrigens auch sehr verbreitet und auch hier bei uns in Deutschland. Also Alex Berlin, wo ich die Sendung mache, ist eigentlich auch nichts anderes als ein Community Radio. Nur, dass es staatlich finanziert ist. In Amerika gibt es so Lösungen, die eher so auch von Universitäten aus betrieben werden. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, auch in Projekten finanziert. Also es ist anders als hier bei uns in Deutschland. Aber gut, das will jetzt davon gar nicht so weit abkehren. Er fragt nämlich, könnt ihr in der nächsten Episode, das wäre jetzt in dieser Episode, gerne mal einen kleinen Ausschnitt reinnehmen und auf das Feature verweisen bzw. verlinken. Ich denke, das wäre für viele Medienmagazine bzw. Medienhöllehörer. Und dann schreibt er, für mich ist das hier immer noch das Medienmagazin in Gänsefüßchen. Sehr interessant. Ja, erstmal vielen lieben Dank dafür. Wir nehmen das mal als Anregung auf. Allerdings muss ich sagen, einen Ausschnitt einfach so aus einem Radiofeature hier zeigen. Wir haben zwar das Zitatrecht, aber ein aktuelles Radiofeature zu nehmen, jemanden, also eine harte journalistische Leistung mit dem Zitatrecht so zu klauen, manchmal haben wir da ein bisschen Gewissensbiss. Und das andere ist aber auch, da möchten wir eigentlich selber reden, ja. Also wenn Sie da draußen jemanden kennen, der vielleicht in Amerika irgendwie Verwandtschaft hat, Community-Radio-mäßig vernetzt ist, vielleicht ja, studiert jemand in Amerika gerade und ist da aktiv irgendwie verwurzelt mit dabei, was machen. Bitte meldet euch bei uns. Wir würden unheimlich gerne mit jemandem da sprechen, uns rüberschalten. Jörg Wagner und ich, wir sind totale Nachteulen. Es ist also überhaupt gar kein Problem, sich tief in der Nacht reinzuschalten. Für uns ist es ja, die ordentliche Facebook-Zeit. Ja, also einen Jörg Wagner, den kann man auch morgens um 3 Uhr schon mal mit einer Stulle erwischen. Ist alles gut, es ist sein Biorhythmus, es ist auch ehrlich gesagt mein Biorhythmus. Er hat das, den großen Vorteil, dass er inzwischen Rentner ist, also auf dem Papier, der ist mehr am Arbeiten als ich, 10-mal mehr. Aber er hat halt nicht irgendwelche Verpflichtungen für irgendwelche Sender was zu machen. Das sieht bei mir anders aus und da komme ich auch regelmäßig ins Straucheln, wie heute zum Beispiel, aber da will ich sie jetzt gar nicht mit belasten. Also, ja, lieber Grießkram 84, wir gucken mal, dass wir das Thema irgendwann mal mit aufnehmen können. Jetzt nicht unmittelbar in der nächsten Zeit, aber gucken wir mal, was ist. Mein Wunsch von uns wäre es zum Beispiel gewesen, auch jemanden mal in Venezuela zu sprechen. Das hat nicht geklappt. Ich habe da mehrere Leute angeschrieben. Oder auch im Iran, wie sieht's da aus? Ne? Unmittelbar irgendwie Leute. Afghanistan gab es tolle Radiostationen, auch mit weiblichen Journalistinnen. Aber die Verbindungen sind so schlecht, wir haben keine Möglichkeit. Ich habe in Berlin Leute angeschrieben, einen Exil-Journalisten auch. Da kam keine Rückmeldung. Das ist eben halt auch die Realität. Das, was Sie also in so einem Podcast sonst eigentlich nicht mitbekommen. Man schreibt unheimlich viele Leute an. Man ist viel die Angel am Auswerfen, am Fischen. Und nicht alles kommt zustande. Das ist journalistischer Alltag. Aber wir sind da immer bemüht und auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank für diesen Hinweis. Ich werde mir das auch auf jeden Fall beim Deutschlandfunk anhören, dieses Radio-Feature. Ich finde das schon total interessant. Mich erinnert das an diese Angel-Radio-Dokumentation auch von Arte, wo ja so Senioren sich zusammengetan haben und dann also ihr eigenes Radio machen, ne? Ihr eigenes Ding. Und das wird total lieb aufgenommen, die Leute lieben es. Und hier übrigens im Berliner Umland gibt es auch ein Ableger quasi davon, jetzt nicht unmittelbar ein Ableger, sondern vom Gedanken her ein Ableger, wo also Leute das gesehen haben, Rentner, und sich selber ihr Ding aufgebaut haben. Das ist Radio Ginseng. Und da müssen der Jörg Wagner nicht auch unbedingt mal hinfahren und uns das mal angucken, weil es auch Tatsache in Teilen von Beitragsgeld, also auch finanziert ist, die Studioeinrichtung. Da kam einiges von der MABB finanziell. Sie sind auf DAB Plus aufgeschaltet, stundenweise, ich glaube, den ganzen Tag über. Das müsste ich nochmal nachgucken. Also man kann sie auch Tatsache auf Kanal 12D hören. Und ja, einiges ist sehr schrullig, aber auch das ist ja so eine Community-Radio-Landschaft sozusagen aus Berlin, Berliner Umgebung, ja, wo man euch mal ein bisschen was zeigen oder darauf hinweisen konnte. Also stay tuned, da wird es in nächster Zeit nochmal was dazu geben. So, jetzt von meiner Seite aus sind wir am Ende dieser Medienhölle angekommen. Ich gebe an Jörg Wagner nochmal ab, er wird bestimmt zum Bonusteil überleiten und sich verabschieden und so weiter und so fort. Und ich gehe jetzt ins Bett, weil ich bin total müde. Ich werde in der Medienhölle schlummern. Ja, das werde ich tun.
Das brennende Archiv.
Und damit Rücksturz in die Vergangenheit, wie angekündigt, die erste Wahl von Norbert Himmler als Intendant am 2. Juli 2021, Rheingoldhallen direkt am Rhein in Mainz.
Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Wahl des künftigen Intendanten des ZDF. Das Verfahren und die Transparenz, die der Fernsehrat walten lässt, führt ja dazu, dass der Überraschungseffekt da nicht mehr ganz so groß ist, wie das in früheren Jahren war. Das Ergebnis haben Sie verfolgt. Wir haben eine hybride Pressekonferenz. Ein Teil der Kolleginnen und Kollegen ist hier im Raum in Mainz, in der Rheingoldhalle. Sehr viele sind zugeschaltet über Teams. Frau Thieme und Norbert Himmler, der künftige Intendant des ZDF, stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung. Es geht aber erstmal los mit einem Statement von Frau Thieme und sicher auch von Norbert Himmler. Danach haben Sie dann die Gelegenheit, über den Chat oder über Handzeichen im Teams-Kanal oder hier im Raum über Handzeichen Fragen zu stellen. Frau Thieme, bitte.
Wir sind Fernsehrat. Das haben Sie aus den 57 Stimmen der hohen Mehrheit für Herrn Dr. Himmler gemerkt. Wir sind uns sehr einig gewesen, dass dieses eine sehr gute Wahl ist. Und wir kennen Herrn Dr. Himmler und wir hatten eine respektable Gegenkandidatin, die wirklich sich in dieses Haus hinein versetzt hat, in die Herausforderungen, die notwendig sind. Und Sie haben das ja an dem Beifall auch gemerkt, wie hoch reputiert diese Kandidatin war. Und trotzdem sind wir, die wir im Fernsehrat arbeiten, natürlich sehr dankbar, dass Herr Dr. Himmler mit der intensiven Kenntnis und Erfahrung aus dem Haus, aber auch mit der Weite der Bögen, die er in seiner Konzeption, in seiner Vorstellung geschlagen hat, sich dann nachher durchsetzen konnte. Ich möchte betonen, dass dieses Verfahren mit der verobjektivierbaren Anforderungsprofilerstellung in einem hohen partizipativen Modus unter Einbeziehung vieler Fernsehratsmitglieder, dann durch das Vorschlagsrecht, aber auch die Bitte um Konzeptionserstellung weg von einer nur persönlichen Dimension von Vorstellung hin zu einer auch tatsächlich objektiven Konzeptionserstellung, die Blicke weitete, wohin muss sich das ZDF in der neuen Medienwelt entwickeln. Und umso dankbarer sind wir, dass wir Herrn Dr. Himmler dann mit dieser großen, überwältigenden Mehrheit wählen konnten. Er geht ausgestattet mit viel Rückenwind in die anstehenden Diskussionen mit dem Fernsehrat, aber auch in die Bewältigung der Herausforderungen. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch und wir bleiben dran.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, der Rückenwind, Sie merken mir noch an, dass ich glücklich darüber bin und mich sehr freue über dieses Vertrauen, weil Sie haben völlig recht, Frau Thieme, die Herausforderungen, die auf das ZDF und auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zukommen, die sind groß in den kommenden Jahren und umso mehr freue ich mich, dass ich den Rückhalt des Fernsehrates dafür dann allerdings erst ab nächsten März, Mitte März, wenn der Amtsantritt dann auch tatsächlich stattfindet, auch entsprechend beginnen kann. Sie haben meine Rede, glaube ich, alle verfolgt, auch die Punkte, die mir wichtig sind, eben hören können. Eine Sache möchte ich gerne gerne hier nochmal vor Ihnen auch hervorstreichen. Wie bei Ihnen ja auch in den Medienhäusern hat das ZDF gezeigt, dass wir in der Lage sind, mit einer wirklich schwierigen Phase der Krise, der Corona-Pandemie, ausgezeichnet umzugehen. Das Haus ist enger zusammengewachsen und wir haben in der Zeit auch geschafft, uns nicht nur unseren Auftrag auszufüllen, sondern auch zu zeigen, wozu wir für den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu leisten imstande sind. Das war für mich persönlich eine ganz tolle Erfahrung zu erleben, welch starkes Haus dort dann hinter mir stünde ab März nächsten Jahres. Und gleichzeitig haben wir auch erfahren, dass die Gesellschaft uns sucht, uns braucht als objektivierende und informierende Institution. Warum kamen so viele junge Leute gerade in der Pandemie noch mal zu den Öffentlich-Rechtlichen, zumal zum ZDF? Weil sie wissen, dass sie dort valide und gute Informationen bekommen, umfassend auch informiert werden. Und das war für uns auch eine weitere Selbstbestätigung und auch eine Ermutigung für die Zukunft und für die kommenden Jahre. Von daher freue ich mich sehr, habe auch Respekt vor der Aufgabe, die da auf mich zu mich kommt. Aber ich weiß, viele, viele tolle Kolleginnen und Kollegen im ZDF, die mich darauf auf diesem weiteren Weg auch begleiten werden und dass wir das gemeinsam entsprechend auch erfüllen können, was der Fernsehrat und der Auftrag des ZDF zu Recht auch von uns erwartet.
Vielen Dank soweit, Norbert Himmler und Marlene Thieme. Mich sehen Sie jetzt nicht. Ich bin die Stimme aus dem Off. Alexander Stock, habe mich eben gar nicht vorgestellt. Die meisten kennen mich hoffentlich. Ich versuche es zu moderieren. Ich werfe mal den Blick in den Raum. Aber Sie haben auch in der Teamschalte die Möglichkeit, jetzt per Handzeichen sich zu melden oder auch eine Frage in den Chat zu stellen. Up to you. Und ich habe die erste deutliche Wortmeldung von Jörg Wagner gesehen.
Ja, Jörg Wagner, RBB Medienmagazin. Herr Himmler, Sie haben Ihren Amtsantritt erst nächstes Jahr. Da hat vermutlich der RBB seinen ARD-Vorsitz. Haben Sie Wünsche an die ARD, jetzt wo man auch nochmal über dpa bestätigt bekommen hat, dass man das ZDF genau beobachtet?
Ich freue mich, wenn alle uns genau beobachten. Aber ich stehe sehr gut mit Patricia Schlesinger. Wir kennen uns schon lange und wir sind uns auch sehr einig, was es bedeutet, das öffentlich-rechtliche System auch voranzubringen. Ich glaube, dass wir, das habe ich heute in meiner Rede auch dargestellt, die Zusammenarbeit beider Systeme, bei aller publizistischen Konkurrenz, die wir haben, weiter vorantreiben werden. Wir bekämpfen uns doch nicht gegenseitig, sondern wir haben beide den gleichen Auftrag und den wollen wir auch erfüllen. Es gibt viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Das kann nicht nur bei Verwaltung und Technik stattfinden, wie ich es vorhin erläutert habe, sondern selbstverständlich auch auf einer inhaltlichen Ebene. Wir sind über viele Kanäle schon gemeinsam verbunden und ich bin mir sicher, dass wir auch im Sinne des gemeinsamen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen, das auch ausbauen werden.
Sie haben also keine Sorge, dass das Programm zu ähnlich wird?
Nein, ich glaube, das ist eine klare und gute Rollenaufteilung zwischen dem nationalen ZDF und den neuen Landesrundfunkanstalten der ARD gibt. Und natürlich gibt es auch eine publizistische Konkurrenz. Ich empfinde die aber auch als gut und als Ansporn, auch immer wieder zu zeigen, wir haben tolle Nachrichten bei uns, wir machen prima Wahlberichterstattung. Ich bin auch froh, dass es dieses System gibt, damit Bürgerinnen und Bürger sich in beiden Systemen auch informieren können.
Die nächste Frage, Wortmeldung kam von Herrn Buß.
Ja, bitte. Herr Himmler, zwei kurze Fragen. Sie haben zum einen gesagt, Sie wollen mehr Moderatorinnen in Unterhaltungssendungen. Nun waren Sie ja seit 2012 oder sind ja immer noch der Programmdirektor, der für diese Formate zuständig ist. Wer hat Sie denn im ZDF in den letzten Jahren behindert, der jetzt nicht mehr in Ihrem Weg steht? Wäre die erste Frage. Vielleicht erstmal dazu.
Sie sehen ja, dass in diesem Jahr eine erste große Primetime-Show im ZDF auf die Bühne kommt, wo zum ersten Mal dann auch im deutschen Fernsehen eine Frau das entsprechend moderieren wird. Also ich habe was dafür getan. Ich glaube, auch in vielen anderen Formaten können Sie erkennen, in großen wie auch in kleinen Formaten, dass das ZDF sehr für Parität und auch für paritätische Besetzung ist. Klar, aber das müssen wir ausbauen, das wollen wir weitermachen und dafür stehe ich auch.
Es gab also keine Behinderung?
Nein.
Okay. Und dann noch kurz, Sie haben unter anderem, Sie haben uns ja wunderbar aufgelistet, woran wir Sie messen dürfen, 2025, das haben wir uns natürlich alles auf Wiedervorlage gelegt. Aber zu einem Punkt, an neuen Medienpartnerschaften in Deutschland wollen Sie arbeiten. Können Sie das netterweise konkretisieren? Ja. Um welche Partnerschaften geht es da?
Ja, gerne. Ich lasse mich da von Ihnen, also der Öffentlichkeit, genauso wie vom Fernsehrat an diesen Zielen messen. Sie sind auch ambitioniert, aber ich denke auch, dass Sie erreichbar sind. Und 2025 sehen wir uns dann spätestens wieder. Die Medienpartnerschaften Partnerschaften, die ich aufgebaut habe bei ZDF Kultur. Es sind mittlerweile 56 große Kulturinstitutionen, die über die Plattform des ZDF miteinander vernetzt sind und auch gemeinsam dort an Kultur, Kulturberichterstattung, aber auch an Kulturschaffen zusammenarbeiten. Und ich stelle mir analog dazu auch eine Partnerschaft mit Wissenschaftseinrichtungen, vor allen Dingen Bildungseinrichtungen in Deutschland vor. Das können die Universitäten sein, das können die Max-Planck-Institute sein und vor allen Dingen natürlich auch die Schulen. Ich glaube, dass wir da im Bereich der Medienkompetenz noch viel leisten können und wollen. Wir sind schon in erste Gespräche gegangen. Das ist nicht ganz so einfach, weil Schulen föderalistisch sind. Aber trotzdem, dass wenn nicht das ZDF, wer dann könnte dann dort auch für ein nationales Angebot sorgen?
Ich sehe im Moment im Raum keine Frage. Ich habe einen im Chat gesehen von Jürgen Kupka, der fragt, wie wird das ZDF auf die neuen RTL-Nachrichtenangebote reagieren? Werden Heute und Heute Journal verlängert?
Also ich finde das erstmal klasse und bemerkenswert. Ich hoffe, Sie können mich hören, dass die Privatsender nach vielen Jahren einer sehr starken Unterhaltungsorientierung erkennen, welchen Mehrwert auch für sie Informationen in ihren Programmen hat. Im Übrigen ist das natürlich auch eine Reaktion auf die großen Streamingdienste, die in erster Linie ja nur fiktionales Programm bieten. Von daher haben auch die Privatsender erkannt, dass immer die Programmmischung und insbesondere die Information wichtig ist. Ich nehme das als Herausforderung an. Es hat uns in Deutschland immer gut getan, wenn wir uns gegenseitig gezeigt haben, wie es dann vielleicht noch besser werden kann. Und von daher bin ich jetzt erstmal gespannt, was bei RTL auf der einen Seite und ProSieben Sat.1 auf der anderen Seite am Entstehen ist. Ansonsten fühle ich mich sehr gut aufgestellt mit Heute und Heute Journal.
Es gibt eine Wortmeldung. Ach ja, Frau Amri. Ja.
Genau, Rabea Amri, SWR. Jetzt ging es in den dritten Wahlgang. Können Sie uns mal teilhaben lassen an Ihrer Gefühlswelt während der ersten beiden Wahlgänge?
Wissen Sie, ich fand, das war ein toller Wettstreit und Konzepte. Und ich ist ja auch für eine ganz große Anstalt wäre es auch erstaunlich gewesen, wenn es nur einen Kandidaten oder eine Kandidatin gegeben hat. Von daher fand ich mich immer wohl und auch sehr gut begleitet vom Fernsehrat in der Art und Weise, wie wir uns vorstellen und unsere Konzepte präsentieren konnten. Und natürlich fiebern Sie mit. Ich bin ein Kind des ZDF, das brauche ich nicht leugnen. Das wissen Sie alle aus meiner Biografie. Und es war schon mein Wunsch, auch weiter Verantwortung hier im ZDF tragen zu können. Von daher habe ich mich sehr gefreut und auch über das eindeutige Ergebnis des dritten Wahlgangs.
So. Gibt es weitere Fragen? Im Saal sehe ich im Moment keine, bin aber teilweise auch von Kameramännern zugestellt, aber die Kollegen machen schon aufmerksam. Draußen im Chat sehe ich im Moment auch keine Frage mehr, auch kein Handzeichen. Wenn das so bleibt, dann... Ah doch, bitteschön.
Jan Brinkhus von dpa. Mich würde auch noch mal interessieren, Sie haben tatsächlich angefangen als freier Mitarbeiter beim ZDF und sind jetzt sozusagen ganz oben angekommen. Wie bereiten Sie sich auf den Rollenwechsel vor und ja, geht jetzt auch ein Traum für Sie in Erfüllung?
Ich bin neulich von einer Kollegin von Ihnen von dpa gefragt worden, wann ich zum ersten Mal darüber nachgedacht hätte, dass das auf mich zukommen könnte. Und habe die Antwort gegeben, das war dann, als ich Thomas Bellut nachgefolgt bin als Programmdirektor. Und dann habe ich mal nachgeschlagen, was haben denn die Programmdirektoren vor mir gemacht und habe dann festgestellt, oh wei, die sind alle Intendant geworden. Das war der erste Moment, wo mir bewusst wurde, irgendwann mal kann das auf mich zukommen. Ich habe da jetzt nicht darauf hingearbeitet, seit ich Volontär bin, Intendant zu werden. Das ZDF hat mir immer viele Chancen geboten. Ich habe immer Verantwortung übernehmen können und jetzt freue ich mich auch, diese Verantwortung übernehmen zu können.
Herr Bus.
Ja, eine Frage an beide. Man hat ja in dieser Debatte jetzt rund um die Wahl auch immer wieder noch wahrgenommen, dass es die Freundeskreise gibt, die es ja gibt, dass das die sogenannten roten und schwarzen Freundeskreise gibt, also das Stichwort Politisierung letztlich auch dieser Wahl. Wie haben Sie das denn empfunden, Herr Himmler, und vor allen Dingen auch Frau Thieme? Die Freundeskreise gibt es ja nach wie vor. Den sogenannten Schwarzen leitet ja zum Beispiel der ehemalige Verteidigungsminister Jung. In dem sogenannten Roten sitzt dann wiederum die Leiterin der Mainzer Staatskanzlei, SPD. Inwiefern machen aus Ihrer Sicht diese Freundeskreise nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts überhaupt noch Sinn? Ist das zeitgemäß?
Also Sie sehen ja aus der Zusammensetzung der verschiedenen Freundeskreise, dass das keine Parteikader sind, die dort irgendwie organisiert sind. Und es gibt Grüne hier wie dort und es gibt alle verschiedenen, auch sehr viel freie zivilgesellschaftliche Organisationsvertreter darin, sodass das keine Bindungswirkung hat, die man so früher vielleicht erlebt haben mag. Das war aber auch vor meiner Zeit. Und insofern haben wir zum Beispiel in dem Freundeskreis von Herrn Jung keine Probeabstimmungen oder sonst irgendetwas gehabt. Wir haben uns darüber ausgetauscht. Und die objektivierbare Grundlage, die hat ja doch auch die Möglichkeit gegeben, Einschätzungen zu teilen. Und die haben wir offen miteinander besprochen. Und das war insofern auch hilfreich, weil man sich auch an der einen oder anderen Stelle auch durch die Wahl, dass es eine echte Wahl war, konnte man da tatsächlich auch nochmal das Profil für sich schärfen. Was ist wirklich wichtig für die Zukunft des ZDF?
Kurz nachgefragt, das heißt, die Freundeskreise als Prinzip halten Sie auch nach wie vor für zeitgemäß?
Ich glaube, das ist keine Frage, ob die zeitgemäß sind oder sie bilden sich ja frei. Man kann dem angehören oder man kann dem auch fernbleiben. Und das nehmen auch einige Fernsehratsmitglieder so wahr, dass sie tatsächlich nicht dazu kommen. Andere haben Interesse daran, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten oder auch Andersgesinnten. Das geht wild durcheinander, das sage ich ganz bewusst, um da sich eine Meinung zu bilden. Und der eine macht das mit den total Gleichgesinnten oder nur partiell, und der andere möchte genau die Gegenseite hören. Und ich glaube, da gibt es auch Organisationen, die auf das Ganze schauen und die dann auch ihren Einfluss in den jeweiligen Sitzungen geltend machen.
Ich habe im Chat eine Frage entdeckt.
Verzeihung, ich hatte Herrn Himmler noch gebeten, wie er das wahrgenommen hat.
Herr Buß, sorry.
Ich habe in meiner ganzen Laufbahn, zumal als Journalist, aber genauso als Programmdirektor, mich immer überparteilich und unabhängig verhalten in allem, was ich getan habe. Und das halte ich auch für wichtig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie haben in meiner Rede gehört, wie wichtig es mir war, diese Unabhängigkeit zu betonen. Und von daher, das war heute ein sehr demokratischer Vorgang. Die Wahl ist mit großer Eindeutigkeit erfolgt und das ZDF wird genauso unabhängig bleiben, wie wir es bisher waren.
Im Chat fragt nochmal Hans-Jürgen Kupka, den Programmdirektor, in welchen Bereichen wird oder muss das ZDF Einsparungen vornehmen, wenn der Rundfunkbeitrag nicht per Bundesverfassungsgericht erhöht werden sollte?
Ja, das ist eine nachvollziehbare, aber schmerzhaft zu beantwortende Frage. Wenn dem so käme, hätten wir pro Jahr 150 Millionen Euro weniger zur Verfügung, um unseren Programmauftrag auch entsprechend einlösen zu können. Das ist eine so gewaltige Summe, dass wir nicht umhin kämen, in fast allen Bereichen über Einsparungen zu reden.
Jörg Wagner hat sich gemeldet.
Ja, ich habe noch eine Ergänzungsfrage. Diese Fernsehratssitzung war ja heute auch für uns sehr interessant, weil durch die unterschiedlichen Bewerbungen gab es ja auch kostenlose Tipps der einen und der anderen Seite für den Fall, dass der eine oder der andere unterliegt. Herr Himmler, welche Anregungen haben Sie denn heute bekommen von Tina Hassel? Stichwort Aufmerksamkeitsrakete, Lagerfeuer, mehr Journalismus, Wagen. Ist da etwas dabei gewesen, wo Sie sagen, vielen Dank für diese kostenlosen Tipps?
Darf ich Ihnen was ganz ehrlich sagen? Ich habe die Rede von Tina Hassel nicht verfolgt, weil ich mich konzentriert habe auf meine Rede. Von daher kann ich Ihnen nicht kommentieren, was Frau Hassel gesagt hat. Also ich werde das natürlich im Nachhinein mir alles nochmal anschauen, aber ich habe es nicht verfolgt.
Schade, danke.
So, jetzt gibt es Herr Buß, bitteschön.
Ich nehme den Faden dennoch des Kollegen Wagner einmal auf und sage Ihnen, was Frau Hassel gesagt hat. Unter anderem, sie sagte, die Programmrakete bräuchte es gelegentlich. Das sei so etwas, wie ProSieben gemacht hat, beispielsweise rund um Pflege. Diese Sonderprogrammierung jenseits der festen Programmstrukturen. Ja. Überraschende Elemente, sagte sie auch. Sind Sie auch der Meinung, dass das ZDF gerade im Hauptprogramm, gerade in der Primetime, überraschender sein sollte, um auch die Gesellschaft stärker an gesellschaftspolitische Themen heranzuführen? Muss sich da was verändern? Müssen Sie flexibler werden?
Wissen Sie, Systemsprenger um 20.15 Uhr zu senden und damit 5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu bekommen, war für mich eine große Überraschung. Das ist ein wirklich auch manchmal schwer auszuhaltender Film. Und ich finde, das sind mutige Programmakzente, die wir auch in der Primetime senden, begleitet dann auch von einer Reportage und einer Dokumentation. Im Grunde ist es aber richtig, dass die Entwicklung dahin gehen wird, dass das lineare Fernsehen zwar verlässliche Strukturen bietet, aber auch Auffälligkeiten braucht. Die Unmittelbarkeit des Fernsehens wird in Zukunft stärker auch durch Live-Events geprägt sein, wohingegen die Mediatheken natürlich widerspiegeln können, das, was man dann sucht, auch im fiktionalen und dokumentarischen Bereich. Fernsehen lebt doch davon, auch von Belebung, auch innerhalb des Programmschemas. Das kann man innerhalb eines festen Schemaplatzes tun, indem man Interessantes bringt, und man kann es auch durchbrechen.
Frau Tischke, bitte.
Herr Himmler, Sie sind ja jetzt Intendant, unter anderem, oder werden Intendant, weil Frau Hassel zurückgezogen hat, die Kandidatin des Roten Freundeskreises. Wir wissen, es ist überparteilich, aber es ist trotzdem der Rote Freundeskreis. Man weiß, dass im ZDF viele Leute, die beim ZDF arbeiten, sehr überparteilich sind, aber trotzdem rechnen Sie in dieser Konstellation mit Erwartungen an Sie von Seiten des Roten Freundeskreises?
Ich glaube, die Erwartungen des gesamten Fernsehrates an mich, an all das, was inhaltlich jetzt ansteht, werden dort unisono von allen Mitgliedern an mich herangetragen werden. Ich war kein Vertreter und schon gar nicht Kandidat eines Freundeskreises. Und wenn ich Frau Hassel in ihren Interviews richtig verstanden habe, hat sie sich auch nie als die Vertreterin des Roten Freundeskreises gewählt. Also von daher würde sich die Frage für mich jetzt nicht stellen.
Der Kupka hat wieder geschrieben und fragt den alten, ja, so alt ist er noch gar nicht, Programmdirektor und neuen Intendanten, ob er sich vorstellen könne, an den Werktagen zwischen 19.25 Uhr und 21.45 Uhr mehr Informationen anzubieten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll ja alle Bereiche gleichwertig anbieten.
Also ich kann das Interesse und auch die Neugier verstehen, aber ich bitte jetzt darum, geben Sie mir die Zeit, jetzt bis Mitte März noch Programmdirektor zu sein und mich auch gut vorzubereiten auf die Aufgaben, die da kommt. Und ehrlich gesagt war ich immer jemand, der erst mit seinen Kolleginnen und Kollegen besprochen hat, was zu verändern ist, und da auch Einvernehmen hergestellt hat, bevor er damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ich kann die Neugier verstehen, aber ich bitte, dass ich darauf heute noch nicht antworten kann.
Und Jörg Wagner hebt die Hand.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ist ein bisschen ungewöhnlich, auch auf Abstand jetzt hier so eine Art Interview zu führen. Aber ja, wir haben am Samstag eine Sendung bei Radio 1, ein Medienmagazin. Und weil Sie das Thema angesprochen haben, was auch uns sehr am Herzen liegt, Diversität. Die UFA hat im letzten November ein richtiges Regelwerk herausgegeben für mehr Diversität vor und hinter der Kamera und dabei auch hinter der Kamera besonders in den Fokus gerückt. Sie haben gesagt, das ZDF lebt Diversität, aber wenn Sie sich umsehen, Diversität ist ja mehr als nur Mann, Frau. Gibt es da von Ihnen Pläne, vielleicht es der UFA nachzutun, mit einem richtigen Katalog dann vorbeizugucken?
Wir haben schon Pläne. Das heißt, wir leben Diversität, aber es gibt noch viel nachzuholen und aufzuholen. Das möchte ich nicht bestreiten. Deshalb war das auch ein wichtiger Punkt in meinem Programm. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Ich habe als Programmdirektor ein Programm aufgelegt, um im Regiebereich den Anteil an weiblicher Regie deutlich zu erhöhen. Wir haben feststellen müssen, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen Frauen, die den Abschluss im Regiebereich gemacht haben, und denen, die nachher im Beruf tatsächlich dann auch zum Zuge kommen, Serien oder Fernsehfilme mit ihrer Regie zu bedienen. Und wir haben dieses Programm vor 3 Jahren aufgelegt und haben mittlerweile dort an fast allen Sendeplätzen zwischen 40% und 50% schon die Parität hergestellt. Und das Gleiche schauen wir uns auch für andere Berufsgruppen an. Und Sie haben aber recht, Diversität ist jetzt nicht nur die Frage nach Mann, Frau. Wenn Sie schauen, was in diesem Jahr, in diesem Sommer ZDF Neo, die in dieser Stelle immer auch die Avantgarde waren und auch die programmlichen Entwicklungen als erstes dann vorangetrieben haben, an diversen Programm, auch divers besetztem Programm auf den Bildschirm bringen, dann wissen Sie, wohin die Reise geht.
Noch ein Kommentar vielleicht von Frau Thieme.
Diversität ist ein Thema, was wir ja auch in den normalen Bearbeitungen des Fernsehrates immer ganz vorne hingestellt haben, wenn ich daran denke, dass wir diese Integrationsfragen sehr früh schon in den Blick genommen haben. Die Frage, wie viel Migranten müssen im Haus und vor der Kamera sichtbar werden, auch in erfolgreichen Moderatorenrollen. Da war für uns gerade aufgrund unserer vielfältigen Hintergründe immer schon ein Schwerpunkt und das haben wir regelmäßig besprochen. Sie sehen ja, dass wir das aus verschiedenen Blickwinkeln auch machen. Nicht nur die Diversität sichtbar machen, sondern auch, und das war ja die Selbstverpflichtungserklärung, die der Intendant dem Fernsehrat gegenüber gegeben hat, auch den Zusammenhalt einer diversen Gesellschaft zu stärken. Und das ist mehr als nur sichtbar machen. Das ist uns allen, glaube ich, klar. Und dort fragen, was ist der Beitrag zu einem normativen Gesellschaftsbild oder zu einer Gesellschaft, die tatsächlich vor einer Jahrhundert, wenn nicht Jahrtausendaufgabe steht.
Haben Sie da noch Wünsche an den neuen ZDF-Intendanten?
Wir haben immer Wünsche und die an den neuen ZDF-Intendanten werden wir diese formulieren, wenn er im Amt ist. Bisher wissen wir, dass wir noch gute viele Monate einen anderen Intendanten besprechen, befragen und bespielen können. Und insofern denke ich, sollten wir das auch mit ihm machen. Und das haben wir in der Selbstverpflichtungserklärung auch gemacht. Und da gibt es sehr klare Vorstellungen, die wir dort auch schriftlich niedergelegt haben.
Auch was jetzt, das ist mehr der Verwaltung. Sicherlich, aber die Besetzung der Direktorenposten anbelangt?
Das ist in der Tat mehr der Verwaltungsrat und ich kann mir vorstellen, dass auch die Vertreter des Fernsehrates im Verwaltungsrat dieses sehr deutlich zur Kenntnis nehmen und auch für die Zukunft bedenken werden.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich blicke nochmal aufmerksam in die Runde und auf meinen Monitor und erkenne weder im eigenen noch im anderen Raum, weder im realen noch im virtuellen, eine weitere Wortmeldung. Ich gehe mal davon aus, dass die Fragen beantwortet sind. Es gab ja auch viel Inhalt schon im Livestream des Fernsehrats heute zu beobachten. Dann sage ich danke Ihnen allen für die Fragen, die aufmerksame Diskussion, fürs lange Warten auf die Pressekonferenz. Aber das war natürlich auch dem Ablauf heute geschuldet. Vielen Dank, ein schönes Wochenende Ihnen allen und bis bald.
Vergessen Sie nicht, vergessen Sie nicht, vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und mit Hilfe künstlicher Intelligenz versetze ich uns noch ungefähr 80 Jahre zurück und hoffe, Sie in einer Woche wieder in der Medienhölle mit Philipp Nitsche begrüßen zu können. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, finden Sie Hinweise in den Shownotes. Und denken Sie daran:
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.